Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen. Liebe Hörerinnen und Hörer von dem Podcast Vitamin P, ich darf euch begrüßen. Ich darf euch begrüßen zu einem ganz besonderen Thema, einem Herzensthema meinerseits, nämlich dem Thema psychische Gesundheit, vor allem heute als Thema in die Richtung die Stigmatisierung aufgrund von psychischen Erkrankungen, aufgrund von psychischen Störungen. Und es ist ganz wunderbar, dass ich heute Tobias Schott hier begrüßen kann bei uns im Podcast. Es ist ein Kumpel von mir, den ich schon zu Chemnitzer Zeiten, Psychologiezeiten kenne, und wir haben einiges zusammen auch tatsächlich auf die Beine gestellt. Auch wir haben, er hat Publikationen geschrieben, wo ich mit dabei sein durfte. Er ist quasi in der Wissenschaft unterwegs gewesen, ist es auch immer noch. Er hat auch in der Versorgung gearbeitet. Er kennt sich also auch mit der Sichtweise von Betroffenen aus, und vor allem ist es ein Mensch, der auch die psychologischen Konzepte extrem gut so formulieren kann und so aufbereiten kann, dass man für sich selbst auch Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das ist ja unser Anspruch beim Podcast Vitamin P. Es ist quasi etwas für die Psyche mit dabei, ein Vitamin, was wir heute ausstrahlen werden. Und das extra zum Internationalen Tag der psychischen Gesundheit, heute am 10. Oktober. Dementsprechend freuen wir uns drauf, etwas von dir zu hören zu diesem Thema, zu psychischer Gesundheit. Und lieber Tobias, erstmal ganz herzliches Willkommen.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das ist cool, dass du gekommen bist. Wir werden heute ein bisschen schwatzen über das Thema psychische Gesundheit. Was bedeutet das, so in Richtung Stigmatisierung auch zu gehen? Was sind die Konsequenzen daraus? Und vor allem, was können sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht doch für den Alltag so ein bisschen an Schlussfolgerungen ableiten? Vielleicht zu deiner Person. Vielleicht möchtest du dich kurz uns vorstellen, was es zu dir Wichtiges zu sagen gilt.
Ja, also ich habe in Vorbereitung auch nochmal so zum Podcast heute auch nochmal überlegt, seit wann wir uns eigentlich kennen. Und es ist ja wirklich schon erstaunlich lang. Ich habe 2008 in Chemnitz studiert und du warst mein Methodenlehre-Tutor. So, da haben wir uns kennengelernt, und dann hat sich die Spur so ein bisschen verlaufen, und dann haben wir uns nach dem Studium dann im Rahmen so der Publikation der Studie wieder getroffen. Wir haben da glaube ich, viel auch Herzblut da reingesteckt, viele Ideen gesammelt, rausgearbeitet, und genau, und seitdem sind wir immer wieder einfach auch in Kontakt geblieben, und ja, also sowohl privat als auch natürlich, was die Arbeit betrifft. Also wir kennen uns schon wirklich sehr lang. Also
das stimmt. Wir treffen uns manchmal auch auf Konzerten, ganz random, ja, quasi. Und jetzt erzähl nochmal zur Publikation, was war das Thema? Du hast ja den Großteil dieser Arbeit gemacht, aber es ist ein sehr, sehr cooles Thema gewesen.
Genau, da haben wir ja, also ich habe damals in der Psychiatrie auf einer Suchtstation gearbeitet, und was mir halt damals ja immer so ein bisschen so aufgefallen ist, als doch noch relativ naiver, angehender Psychotherapeut, wo ich noch nicht gut verstehen konnte, so wie die Motivation herkommt, vielleicht auch an einer Suchtproblematik zu arbeiten. Und ich habe mir da immer versucht, Erklärungen zu bringen, ja, woran liegt das? Oder wie können wir denn vielleicht auch den Erfolg einer Behandlung vorhersagen, also einer Suchtbehandlung, einer Enthüllungsbehandlung, also Entgiftungsbehandlung, das ist ja die kürzere Variante. Und da kam dann irgendwann auch die Idee, so die Veränderungsmotivation im Verlauf der Behandlung einfach zu erfassen. Also das heißt, die Patienten sind sehr oft stark intoxikiert schon in die Behandlung gekommen, weil die sehr oft dann so zum Behandlungsbeginn sich nochmal so das letzte Mal im Prinzip so die Substanz nochmal auch teilweise sehr erschreckend großen Mengen auch nochmal so konsumiert haben. Fand das mal sehr beeindruckend. Ich hatte da mein allererstes Aufnahmegespräch damals war mit einem Patienten, der war Mitte 30, hat ganz normal so gesprochen wie wir beide, und der Alkoholtest hat dann 1,7 Promille gezeigt. Und da hat er ganz klar gesagt, ich habe mir vorher nochmal eine Flasche Schnaps reingepfiffen, weil es ja jetzt einfach, jetzt geht es an andere Dinge, jetzt geht es an die Therapie und so weiter. Mhm. Und genau, was wir dann gemacht haben, ist zum Behandlungsbeginn den Patienten so verschiedene Fragebögen, das ist ja relativ häufig einfach oder gängige Praxis in der Behandlung, Und wo wir versucht haben zu erfassen, wie sieht denn die Veränderungsmotivation aus? Wirklich so an seinem Problem oder an seiner Thematik auch zu arbeiten. Und haben das dann im Idealfall, wenn die Patienten dann auch die Behandlung erfolgreich absolviert haben, dann auch nochmal zum Ende der Behandlung erhoben. Und was wir eben sehen, ist schon, dass zu Beginn eine stärkere Veränderungsbereitschaft zu haben, ist schon ein guter Prädiktor dafür, ob die Behandlung auch erfolgreich abgeschlossen wird. Mhm. Und was wir eben aber auch noch sehen, und das glaube ich war an der Stelle, weil das fand ich trotzdem auch eine gute Erhebung aus der wirklichen klassischen Versorgung, also da haben wir nichts irgendwie versucht zu standardisieren, irgendwie Gruppen zu bilden, sondern wir haben wirklich einfach das beschrieben, wie die tägliche Praxis auch gewesen ist. Und das finde ich ist ein großer auch Vorteil der Publikation, ohne dass wir das jetzt so großartig idealisieren oder hervorheben wollen. Aber was wir da eben auch gesehen haben, ist, dass wenn wir die Veränderungsmotivation zu Beginn und zum Ende miteinander vergleichen, sehen wir eben, dass trotzdem, dass die Behandlung 3 bis 4 Wochen im Schnitt gelaufen ist, dass wir dort in der Veränderungsbereitschaft einen Zuwachs sehen. Also ein Zuwachs, dass die Menschen, dass denen die Probleme bewusst geworden sind, dass die auch daran konkret arbeiten wollen. Und das ist natürlich für diesen Behandlungszeitraum von 3 bis 4 Wochen ganz, also finde ich ein ganz toller Erfolg, weil das natürlich auch am Ende zeigt, okay, es ist wichtig, solche Angebote zu schaffen, es ist wichtig, den Menschen diese Möglichkeit auch zu geben. Und wir sehen aber am Ende auch, dass das, was wir da machen, auch zu einem Erfolg führt.
Ja.
Was dann darüber hinaus natürlich noch passiert nach Ende der Behandlung, das sind dann natürlich nochmal ganz andere Themen, also wie dann Anschlussbehandlung abläuft, vielleicht noch eine Nachsorge und so weiter oder eine Langzeittherapie, wie auch immer. Aber finde ich das, was mich auch so ein Stück weit stolz macht, was wir da auch erhoben haben und was wir eben auch sehen, ist, unsere Arbeit bringt etwas.
Ja.
Und das ist wichtig.
Ja, ich finde das, du hast das ja am Beispiel der Sucht jetzt schon deutlich gemacht. Ich glaube, ganz, ganz viel hängt auch damit zusammen, wie ich mich auch sehen kann, was möglicherweise auch eine Problemeinsicht ist und dass eben, wie du sagst, das System von Unterstützung auch greift und letztendlich die Maßnahmen auch helfen, dass ich dann auch dranbleibe. Und für manche ist ja genau dieser Punkt dann auch wie so eine Art Neustart. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema sehr gut drin. Ihr habt das gehört, ne? Also Psychotherapeutenausbildung ist ja, das heißt, du hast die therapeutische Sichtweise heute mit dabei. Forschung bedeutet, du kannst dich auch so mit den möglichen Befunden, wir werden heute auch ein Modell, wirst du vorstellen, worum es geht, also auch so die Basis. Ne? Wir haben ja auch als Kopfvitamin, probieren wir auch immer basiert, das zu machen, dass wir nicht von irgendwas sprechen, sondern wo wir sagen können, ja, da können wir auch ein bisschen die Hand ins Feuer legen und letztendlich auch die Schlussfolgerung, was man irgendwie auch für sich in den Alltag überführen kann vielleicht. Wunderbares Thema. Wir starten, würde ich vorschlagen, einfach allgemein mit dem Thema psychische Gesundheit und psychische Gesundheit aus deiner Sichtweise heraus. Was gilt es vielleicht für den Moment dazu nochmal zu sagen und zu verdeutlichen?
Ich glaube, also was du auch gesagt hast, was mir zumindest auch in meiner Arbeit immer wichtig auch gewesen ist, ist so diese verschiedenen Perspektiven einfach zu betrachten. Also zum einen natürlich schon die wissenschaftliche Perspektive, zum anderen aber natürlich auch die Patientenperspektive zu verstehen, weil natürlich auch so beide, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis, gut voneinander einfach profitieren können. Das heißt, ich habe vielleicht so Ideen, die ich in der Arbeit mit Patienten habe oder bekomme, die ich dann natürlich auch für die Wissenschaft übertragen kann, beziehungsweise eben auch umgekehrt. Und ich habe ja noch eine dritte Perspektive. Ich unterrichte ja auch noch angehende Psychologiestudenten, also junge Menschen, die Psychologie studieren. Und da ist es mir natürlich auch nochmal wichtig, vor allem aus dieser praktischen Arbeit, denen ein Gefühl zu geben, was bedeutet das wirklich mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu arbeiten. Weil ich glaube, wenn man so ein bisschen naiv das Studium auch beginnt, na, man hat dann irgendwie die Idee, ja, ich möchte dann irgendwie Menschen helfen, aber dass natürlich jedes oder jede Person, jeder Mensch an sich da immer auch ein individualisierte Biografie mitbringt, Themen mitbringt, Probleme, Beeinträchtigungen mitbringt. Das ist, glaube ich, da in dem Moment noch nicht so vielen Menschen zu Beginn so des Studiums klar. Und da erlebe ich zumindest schon, wenn ich dann aus der Praxis erzähle, manchmal auch so große Augen, egal ob das jetzt beim Thema so Suchterkrankung ist, Pädophilie etc. Das sind einfach, also da glaube ich, müssen wir auch nochmal so den angehenden Psychologen und Psychologinnen, glaube ich, da auch noch ein bisschen mehr einfach vermitteln, was Praxis da wirklich auch bedeutet.
Finde ich einen guten Punkt. Wenn wir zum Beispiel ja sehr viel über andere Menschen auch sprechen, weil wir uns Gedanken machen wollen, wie wir diese Menschen unterstützen können, dann reden wir manchmal ja auch über uns selbst, weil wir sind alles Menschen, also können wir auch in diese Falle reintappen, dass wir sehr schnell bewerten. Vor dem Hintergrund, was für uns vielleicht auch moralisch oder rein ethisch auch in Ordnung ist. Und gerade hast du angesprochen, Pädophilie oder Sucht, das sind ja bestimmte Dinge, wo auch andere Bewertungsmuster eine Rolle spielen. Gerade im psychiatrischen Bereich gilt es ja, das auch so ein bisschen einzufangen. Ne? Also da auch nicht in die Bewertung zu gehen. Da bin ich vollkommen bei dir. Und ich kann mich an mein Studium erinnern, die ersten 4 Semester war, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, viel auswendig lernen und genau diese Selbstreflexion, was du gerade, also auch das sich damit auseinandersetzen, wer ich bin, na, und was mich irgendwie auch auszeichnet, was mich geprägt hat. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den du da bringst. Ne?
Ja, und weil natürlich am Ende, wenn ich, da sind wir auch wieder beim Thema von heute, wenn ich natürlich versuche, etwas aus der Praxis zu erzählen, versuche ich das ja den Studenten näher zu bringen. Und damit vielleicht auch gewisse Vorurteile gegenüber bestimmten Patientengruppen zu reduzieren oder abzubauen, weil das aus meiner Sicht da auch jetzt immer noch ein großes Thema ist. Und ja, also wie gesagt, so, wenn wir jetzt ja über das Thema, also wird jetzt einfach zu dem Thema psychische Erkrankung zurückkommen, warum das also für uns, also ne, ich meine, wir beide arbeiten im professionellen Kontext, aber das ist ja nicht nur ein Thema für uns beide im professionellen Kontext, sondern sollte ja auch vor dem Hinblick zu Tag der psychischen Gesundheit, es sollte uns allen irgendwie angehen. Ne? Also weil ich meine, wir sehen, und jetzt kommt so ein bisschen diese wissenschaftliche Perspektive, wir sehen natürlich so, dass die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten stetig anwächst. Ja, es werden immer mehr Menschen, die da Probleme bekommen, die psychische Störungen erleiden, verschiedenster Richtung. Und wir sehen ja auch gerade, wir haben jetzt eine Pandemie hinter uns, 3,5 Jahre Pandemie. Und auch da sehen wir ja, dass innerhalb der Pandemie die Zahlen da auch nochmal zusätzlich angestiegen sind. Also sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern und Jugendlichen. Und das ist ja gut zu verstehen. Wir fühlen uns einsam, sozialer Rückzug. Wir dürfen uns nicht mit anderen treffen. Dann sind wir ganz viel auch in diesen sozialen Medien unterwegs. Und da stellen wir zum Beispiel auch fest, dass bei Kindern und Jugendlichen das Thema Essstörung exorbitant angewachsen ist. Mhm. Also ich habe mal eine Zahl irgendwie gehört im Rahmen einer Vorlesung, wo das bis zu 30% angestiegen ist. Und das ist etwas, was uns, egal ob das jetzt Menschen aus unserem sozialen Umfeld sind, Eltern, wie auch immer, das ist etwas, was uns natürlich beschäftigen sollte. Und das ist ja so der Punkt. Und wenn wir jedes Jahr uns einfach so diese Krankenhausfehltage, nicht Krankenhausfehltage, aber die Krankenfehltage betrachten von den Krankenkassenreports, da sehen wir ja auch, dass das auch stetig ansteigt. Ja, also kontinuierlich ansteigt. Und auch da sehen wir einen Unterschied, dass die Fehltage bei Frauen mehr sind als zum Beispiel auch bei Männern. Das ist ein großes Problem, so dieser Geschlechtereffekt auch in der Versorgung. Und da kam letztes Jahr, fand ich mal, also ein guter Review-Artikel raus, der das versucht
hat. Also Review ist so eine Übersicht,
genau, Arbeit. Ne? Genau, wo also nochmal so verschiedene Studien und so weiter zusammengefasst wird, um einfach eine gute Synthese daraus zu erzeugen. Und die haben sich da mal damit beschäftigt, was sind denn so Barrieren vielleicht auch für Männer, in die Psychotherapie zu gehen. Und erstaunlicherweise ist es eben schon so, dass wenn man da die Ergebnisse zusammenfasst, dass zum einen natürlich so der Umgang mit psychischen Erkrankungen anders ist als bei Frauen zum Beispiel, die und da bewegen wir uns ja auch so ein bisschen in so klassischen Geschlechterrollen, Stereotypen und so weiter. Die Frauen reden vielleicht eher drüber, die Männer kompensieren das anders mit Sport, aber auch zum Beispiel mit Suchtmitteln, großes, schwieriges Thema. Aber weil eben da auch ganz häufig eben so dieses, ja, stereotypische männliche Rollenbild, also wichtig ist, ja, ein Mann muss stark sein, der darf keine Gefühle zeigen und reden, naja, das hilft doch auch nichts, wir müssen doch eher ins Handeln kommen und so weiter. Und das sind natürlich schon Hürden und Barrieren, die da einfach im Wege stehen, warum Männer sich da auch in die Behandlung begeben. Das ist, finde ich, ein großes Problem, weil am Ende, wir müssen ja auch verstehen, das eine ist, die Zahlen der Menschen mit psychischen Erkrankungen steigt kontinuierlich an. Und das andere ist ja, und das, da gibt es auch weltweit Erhebungen, auch für Deutschland, dass ja nicht jeder, der eine psychische Erkrankung hat, auch gleichzeitig eine Behandlung bekommt. Wir wissen das alle aus der Versorgung, wie lange es manchmal einfach dauert, dass Menschen einen Behandlungsplatz bekommen. Sowohl in der ambulanten Therapie als auch in der stationären Therapie. Ich habe jetzt von einer Patientin in Leipzig für eine tagesklinische Behandlung gehört, dass die da ein halbes Jahr warten muss. So, und dann stellt man sich natürlich immer die Frage, mir geht es doch aber jetzt schlecht und nicht irgendwie erst in einem halben Jahr. Und in einem halben Jahr kann es vielleicht auch schon zu spät sein. Und da gibt es eben teilweise wirklich sehr erschreckende Zahlen, dass eben Menschen mit einer indizierten klinischen Diagnose keinen adäquaten Behandlungsplatz bekommen. Und das ist total schwierig. Und das ist, glaube ich, für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum wir das natürlich auch, und das ist jetzt zwar eine Begrifflichkeit, die man eher in der Politik hört, aber wo wir das mehr auch in die Mitte der Gesellschaft drücken müssen, weil eben psychische Störungen nicht nur irgendwie ein Randphänomen sind oder das betrifft nur bestimmte Personengruppen, sondern das betrifft uns alle. Ja. Und wir sehen das ja in der Öffentlichkeit, dass zum Glück auch zunehmend mehr Personen des öffentlichen Lebens das einfach auch publik machen.
Das denkt da an Kurt Krömer zum Beispiel. Ne?
Genau, ja, finde ich, ist ein Beispiel, wo man natürlich, wenn man ihn sieht in seiner Position im öffentlichen Fernsehen, ich meine, er hat ja, finde ich, schon eine sehr skurrile Persönlichkeit, die er zumindest medial preisgibt, weil das natürlich so ein trockener, nüchterner Humor, der manchmal sehr, sehr spitz irgendwie hingeht, aber wenn man dann zum Beispiel auch sein Buch liest oder ihn auch darüber sprechen hört, über seine Depression, über seine Abhängigkeitserkrankung, dann hinterfragt man natürlich auch so die Person an sich, weil man das vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so für ernst nehmen kann. Aber das ist ein absolut ernstes Thema. Und deswegen finde ich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wichtig, dass eben da auch zunehmend mehr Menschen des öffentlichen Lebens darüber sprechen. Und dass uns das nicht erst bewusst wird, wenn irgendwie, na, also Robert Enke zum Beispiel ist ja ein ganz negatives, also 2008, also nicht negatives Beispiel, aber es ist, glaube, na, dass einfach auch eine Person, denen es vielleicht augenscheinlich gut geht, na, Nationaltorhüter, gesichertes Leben, aber dass auch er oder dass auch solche Menschen vulnerabel für psychische Erkrankungen sind und im schlimmsten Fall eben das auch mit dem Ende des Lebens einhergeht.
Ich finde an der sehr leidvollen Geschichte, finde ich ganz, ganz interessant, dass in der Zeit, bevor er die suizidale Handlung dann ausgeführt hatte, war er ja trotzdem auch krank und Hannover 96 hat dann auch gesagt, okay, du machst jetzt erstmal Pause. Und da gab es ein Interview, eine Reportage nochmal, die kam vor ein, zwei Jahren raus, mit einem Journalisten, der damals sehr nah an Enke dran gewesen ist. Und er hat dann eben auch gesagt, da haben sie im Verein eben auch sagen müssen, wir können doch nicht sagen, du bist depressiv. Das können wir nicht. Also gab es sowas wie eine Stoffwechselstörung oder irgendwas, was eher körperlicherseits gewesen ist. Und das ist ja auch so bezeichnend dafür, was du sagst, ne? Also dass das in die Mitte gerückter in der Gesellschaft dann noch zu mehr Akzeptanz und zu einem Empowerment letztendlich auch führen könnte, ne? Dass wir das da auch unterstützen.
Und das ist ja, was du jetzt gerade sagst, so, okay, wir labeln das als eine andere Erkrankung, eine Stoffwechselerkrankung, da sehen wir ja, und da sind wir ja beim Thema Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Oh Gott, wir können doch jetzt nicht sagen, du bist psychisch krank. Und das, finde ich, ist halt einfach auch so ein bisschen dieses Erschreckende, weil das natürlich viele Konsequenzen hat, sowohl für die Betroffenen selber, wir sehen das natürlich dann auch, da werden wir sicherlich später dann nochmal drauf eingehen, wie die Gesellschaft darauf reagiert und so weiter. Also dieses Stigma, dieses Brandmal, du bist psychisch erkrankt, das hat gravierende Konsequenzen und trägt aber zum einen natürlich dazu bei, dass Menschen sich nicht in Behandlung begeben. Und wenn wir da so Erhebungen machen und fragen, so, okay, was sind denn für euch Barrieren, die dagegen sprechen, eine Behandlung aufzunehmen, Für Psychotherapie zum Beispiel, da sehen wir eben, dass zum einen natürlich so strukturelle Sachen, ich finde keinen Platz, das ist, ich brauche da irgendwie lange Fahrt wegen. Ich habe auch in Leipzig einen Patienten, der fährt eine Stunde, eine Strecke zu mir, um Therapie zu machen. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem, aber zum anderen eben auch so, was so Einstellungssachen sind. Da sehen wir eben dann, dass da, okay, was könnten meine Nachbarn denken, wenn ich jetzt in Behandlung bin? Verliere ich vielleicht dadurch meinen Arbeitsplatz, weil alle denken, ich bin nicht mehr belastbar. Scham spielt eine ganz große Rolle, Schuld vielleicht auch und am Ende eben vielleicht auch so eine falsche Vorstellung von dem Konzept Psychotherapie. Ach, da reden wir auch, reden hilft doch da nicht. Also ich meine, das sind manchmal auch Vorurteile, die da auch herrschen. Und das finden wir nicht nur bei Menschen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland geboren sind, die da leben, die Behandlung aufnehmen. Wir sehen das auch ganz viel. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch diverse Kriege auf der Welt. Wir sehen das auch bei Menschen, die einen Fluchthintergrund haben, die sich in eine neue Kultur einleben und die da an der Stelle sagen so, okay, also auch so diese kulturellen Unterschiede oder weiß der denn jetzt überhaupt, von was ich jetzt rede? Ja, also ich bin irgendwie aus dem syrischen Bürgerkrieg geflüchtet. Weiß denn der da überhaupt, wie sich das vielleicht anfühlt? Ne? Also da müssen wir auch, glaube ich, als Gesellschaft und vor allen Dingen auch als Gesundheitssystem ganz stark daran arbeiten, dass wir diese Barrieren und diese Hürden einfach deutlich reduzieren.
Ich habe noch eine Frage, eine ergänzende, ehe wir in die Vorurteile einsteigen. Hast du das Gefühl, dass das mit dem Alter, also über die Generation, ein Stück weit sich verändert hat? Also dass jüngere Generationen da vielleicht doch in der Akzeptanz oder in dem, wie man psychische Gesundheit auch sieht, vielleicht einen anderen Stellenwert sehen?
Ja, das ist schon meine Wahrnehmung. Ich habe da ja auch sehr lange ja in unserem Ausbildungsinstitut gearbeitet, habe da diese Vorgespräche auch geführt, also diese Erstgespräche, habe da teilweise, also bis zu 400 Leute habe ich da in dieser Zeit auch gesehen, sodass ich da wirklich auch einen großen Querschnitt einfach auch habe. Und was ich festgestellt habe, ja, das eine ist natürlich so die Veränderung auch über die Generation hinweg. Also viele jungen Menschen ist es, glaube ich, eher auch bewusst, okay, ich habe hier vielleicht Probleme, ich habe hier Beeinträchtigungen, Schwierigkeiten, ich sollte mir Hilfe suchen. Das auf jeden Fall. Zum anderen finde ich aber manchmal ist so diese Sensibilität dafür, es gibt, finde ich auch da manchmal dann eben junge Menschen, die ich erlebt habe, wo ich dann auch den Hilfesuchenden diese Einschätzung auch geben musste. Okay, dass dich jetzt das neue Studium, was jetzt 2 Wochen geht und vielleicht du online machen musst, weil das an einem anderen Ort ist und wegen Corona und so weiter, das ist etwas, was dich vielleicht total verunsichert und was jetzt erstmal auch eine große Herausforderung für dich ist, aber aus einer fachlichen Sicht, und das ist vielleicht auch etwas, was ich dem oder derjenigen sagen muss, was vielleicht auch gut ist, es ist erstmal für mich nichts klinisch Relevantes, sondern es ist wichtig, vielleicht da einfach auch so Herausforderungen des Lebens erstmal so anzunehmen. Wir haben uns dann auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal getroffen, weil wir dann eher daran gearbeitet haben, okay, was ist denn jetzt eigentlich auch zu tun, diese Herausforderungen anzunehmen?
Ja.
Und es hat auch weitestgehend gut gefruchtet. Also ich
Ja.
erlebe da manchmal eben so eine Übersensibilisierung oder Sensibilität, was das Thema betrifft, wo man da, glaube ich, auch erstmal so diese Vorstellung auch wieder ein bisschen zurechtdrücken muss und sagen muss, okay, na, du hast jetzt, dein Partner hat sich irgendwie vor 3 Tagen von dir getrennt. Es sind manchmal auch so Herausforderungen des Lebens, die normal sind. Ja. Und ich sage dann auch immer, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Partnerschaft ist bei einer 10-jährigen Partnerschaft jetzt von heute auf morgen beendet, mir ging es, glaube ich, genauso wie
Ja,
ihm.
es ist ja auch ne, die Trauerreaktion nach Trennung zum Beispiel ist ja auch ein natürlicher Prozess. Ich sage dann an der Stelle auch immer, es wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Es wäre irgendwie auch ein bisschen unmenschlich. Ne?
Total.
Und ich glaube, das auch so ein bisschen einzurücken, ne? Das wäre auch nicht, es gibt ja dort auch kein Schwarz-Weiß-Denken in Richtung also psychische Störung ja oder psychische Störung nein, sondern wir haben ja auch ganz viel im bunten Blumenstrauß dazwischen. Und das ist ja auch dieser sicherlich eine Schlussfolgerung für die Prävention einfach auch zu spüren und auch vielleicht zu akzeptieren, dass es, wie du sagst, eben auch diese Herausforderungen, diese normalen Herausforderungen, normal immer im Sinne von, dass das zu Reaktionen führen kann, zu Beanspruchung. Und dass das vielleicht von selbst auch ein Stück weit manchmal wieder weggeht, ne? Also wenn wir uns dann noch ein Stück weit anpassen. Und ansonsten, wenn es dann bleibt, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, letztlich auch Hilfe zu suchen.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast mit Na, also es wäre doch auch irgendwie komisch, wenn keine Reaktion stattfindet. Na, also, und das, na, das meine ich eben auch so, manchmal haben wir halt Herausforderungen im Leben, die auch so ein Stück weit zu Entwicklungsaufgaben dazugehören,
ja.
Und die wir dann vielleicht eher in Abständen kurzfristig vielleicht auch supportiv begleiten, aber wo wir jetzt nicht mit der großen Keule kommen, wir müssen jetzt hier eine Kurzzeittherapie oder eine Langzeittherapie machen, sondern dann verstehe ich mich natürlich auch in meiner Rolle als Psychotherapeut, da Menschen vielleicht auch für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum supportiv, unterstützend, begleitend auch zu unterstützen, zu schauen, okay, wo sind vielleicht jetzt Ressourcen, was ist jetzt vielleicht auch zu tun, um Unterstützung zu kriegen. Aber ja, generell, Punkt absolut, die über Generationen hinweg, jüngere Menschen sind da einfach stärker auch dafür wachsam, was psychische Erkrankungen bedeuten, und suchen sich da auch eher Hilfe. Finde ich, ist gut. Das ist auch eine gute Entwicklung. Das ist natürlich auch etwas, was in der Gesellschaft jetzt getragen wird, dass man da auch wachsamer ist, was einfach immens wichtig ist. Dass auch eben so die Behandlungsangebote deutlicher werden. Wir sehen also auch, dass da jetzt auch zunehmend mehr Männer auch in die Behandlung kommen, zum Beispiel bei Depressionen. Und das, finde ich, ist auch ein Erfolg, auch wenn das natürlich echt lange gedauert hat, dass wir da hinkommen.
Ja.
Angekommen sind, ja.
Okay, vielen Dank dafür, für den Einblick. Okay, Vorurteile. Na, du hast ja das Thema so ein bisschen auch wunderbarerweise, vielen Dank dafür, aufbereitet. Also die Frage ist, vielleicht eine ganz einfache, du hast es schon angedeutet, es gibt Vorurteile, es gibt Stigmatisierungen, Etikettierungen. Lass uns dran teilhaben, wo kommen die her und warum entstehen die?
Naja, ich denke, wenn wir uns so im täglichen Leben bewegen, haben ja am Ende Stereotype, Vorurteile, du hast uns auch gesagt, so in diesen Bewertungsmodus zu gehen, das erleben wir ja tagtäglich. So. Und es ist ja schon so, dass wir ja so bestimmte also Etiketten oder Labels, also auch wertfreie Labels, wo wir ja versuchen, so unsere Umwelt ja irgendwie einzusortieren, also zu kategorisieren. Na, also kaum jemand, also klar, wenn wir einen Stuhl sehen, dann sehen wir, okay, das ist ein Stuhl, der hat vier Beine, der hat eine Lehne, das ist ein Stuhl. Ein Tisch, ähnlich, und so kategorisieren wir ja unsere Wahrnehmung, weil es nützt nichts, wenn wir uns jedes Mal genau über solche feinen Details Gedanken machen. Das erleichtert unsere Wahrnehmung, aber auf der anderen Seite erleben wir eben ganz schnell, dass wir eben da schnell irgendwie Dinge in Schubladen schieben, die vielleicht auch nicht passend sind. Und so für diesen Prozess dann auch im Zusammenhang mit Vorurteilen, also wie unsere Informationsverarbeitung funktioniert, ich meine, da gibt es auch ganz, ganz viele Bücher dazu. Daniel Kahnemann hat ja, der leider vor kurzem verstorben ist, dieses schnelle und langsame Denken, finde ich, ein sehr gutes Buch auch darüber geschrieben, Gerd Gigerenzer mit Heuristiken und so weiter. Also da kriegt man, glaube ich, auch als nicht fachlich versierte Person eine Idee davon, wie funktioniert unsere Wahrnehmung. Die ist manchmal ganz, ganz einfach, die ist manchmal hochkomplex. Und da spielt natürlich dieses Kategorisieren am Ende eben auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und was unterscheidet jetzt so diese Kategorie von vielleicht auch Vorurteilen, von Stereotypen und dann am Ende eben auch von Diskriminierung oder Stigmatisierung? Und da geht es so darum, dass wir mit diesem Label, okay, jemand hat braune Augen, jemand hat blaue Augen und so weiter, das sind erstmal wertfreie Labels. Wenn dann natürlich so gewisse Einstellungen dazu noch gekoppelt sind, also, keine Ahnung, die Schwaben sind immer geizig, Häuslebauer und so weiter, die Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern sind irgendwie kühl, distanziert, dann ist es natürlich so, wir schreiben denen dann schon so gewisse Eigenschaften auch zu. Das ist so ein Stück weit der nächste Punkt, dass wir eben dann versuchen, so Personengruppen auch so ein Stück weit zu separieren. Also, das sind die anderen, das sind wir, das unterscheidet mich von den anderen. Und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt dazu, ist eben diese emotionale Reaktion, die ich auch auf diese Kategorisierung im Prinzip auch mitbringe. Das heißt also, es könnte mir ja völlig egal sein, wenn ich, dass die Menschen, die im Norden von Deutschland leben, eher kühl sind, könnte mir egal sein, es könnte mich aber auch total nerven. Es könnte mich ärgern, weil ich keinen Zugang zu denen finde und so weiter. Und das ist eben so dieser wichtige Punkt, dass diese negative emotionale Reaktion dazukommt. Weil das verstärkt natürlich nochmal so diesen Unterschied zwischen Ich und die anderen. Und dann kommen wir natürlich, das ist ja erstmal alles, was sich in unserem Kopf, in unserer Bewertung abspielt. Und dann kommen wir natürlich so zum Thema Diskriminierung, Stigmatisierung, wenn wir dann natürlich versuchen, auch auf einer Verhaltensebene den Menschen irgendwie aus dem Weg zu gehen, mhm. die irgendwie vielleicht auch auszugrenzen. Mhm. Und das ist so dieser klassische auch Prozess. Wir können das jetzt nicht so, okay, das ist die Phase 1, die Phase 2, das sind natürlich auch Dinge, die manchmal fließend auch übergehen und die für uns manchmal auch gar nicht so bewusst sind, dass mhm. wir vielleicht da jetzt gerade auch stigmatisieren oder ausgrenzen. Und das ist, wie gesagt, so das Modell, was du vor uns auch angekündigt hast, ein verhältnismäßig trotzdem noch junges Modell, also es ja. ist 20 Jahre alt, von Bruce Link und Joe Phelan. Aber ich habe jetzt vor uns auch nochmal geschaut, das ist ein Artikel von 2001, der inzwischen 14.000 Mal oder fast 14.000 Mal zitiert wird. Also das ist schon eine ganz schöne Leistung, genau. wirklich sehr, sehr wegweisend den Artikel zu publizieren. Ja,
ich habe das hier auch von 18, hatte ich mir auch nochmal was rausgesucht, wo ein bisschen die Erläuterung auch von anderen schon, es ist ja dann noch weiter. Ne? Tobias, ehe du einsteigst, ich habe noch ein Beispiel, was mir so in den Kopf gekommen ist. Ja. Ich war jetzt mal im Wasserschloss Klaffenbach, mhm. Bin ich eine Runde wandern gegangen und da war eine sehr, sehr, also mir sehr zugewandte und sehr nahe Person für mich mit dabei. Und ich habe ein Kind, habe ich plötzlich schreien gehört. Da ist irgendwas passiert und hat megamäßig geschrien. Und ich habe so dann, weil ich mich auch nicht ganz so kontrolliert habe, habe da gesagt, oh, diese histrionischen Kinder, ey, nervig. Und da sagte dann die Person zu mir, histrionisch, es ist ein Kind. Ja. Und ich so habe dann drüber nachgedacht, ja. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass man, also histrionisch bedeutet so nach außen und so Bühne und ich muss meine Emotionen nach außen geben. Und natürlich ist ein Kind überhaupt nicht histrionisch, sondern da habe ich mich auch selber irgendwie in so eine kurzfristige Bewertung irgendwie reingegeben. Ja. Aber eigentlich war das ja vollkommen unrichtig, genau. das so zu machen. Ne?
Total, also gutes, praktisches Beispiel. Und ich will vielleicht so dieses Modell nochmal an einem anderen Beispiel nochmal zeigen. Ich meine, wir alle haben irgendwie eine Vorstellung, zum Beispiel über ältere Menschen. Die sind irgendwie langsamer als wir, die brauchen, die sind vielleicht nicht so entscheidungsfreudig. Die kommen immer, das und da kommt es jetzt so ein bisschen in diese negative Richtung, die kommen immer irgendwie zu Zeiten, wo ich gerade was will, sind die auch irgendwie da, obwohl die vielleicht einfach zu anderen Zeiten da kommen können, zum Arzt, zum Bäcker und das ist ja so, das ist so diese Kategorisierung und wenn ich jetzt zum Beispiel sonntags in Leipzig zum Bäcker gehe, irgendwie um 10, um 11 und dann sehe ich vielleicht in einer Schlange ganz vorn eine Rentnerin oder einen Rentner, die da, ach ja, und dann will ich vielleicht das und dann noch das und da auch ein bisschen langsamer, was ja völlig auch okay ist, vielleicht sich dann nochmal umentscheidet. Und das kann mich ja in dem Moment auch total ärgerlich und wütend machen. Ne? Ah, warum denn jetzt? Warum ist die genau jetzt da? Und jetzt muss ich auch noch 20 Minuten da irgendwie warten. Da kommt so diese negative emotionale Reaktion dazu. Und das könnte ja am Ende dazu führen, dass ich ältere Menschen per se dann auch ausgrenze. Das heißt also, wenn ich da irgendwie in der Straße, ich laufe zum Bäcker, ich sehe da irgendwie eine ältere Frau oder einen älteren Herr schon laufen, dann könnte ich ja irgendwie noch schneller laufen, dass ich mich irgendwie vorne reindränge. Und das ist ja dann eher so dieser Diskriminierungs-, Ausgrenzungs-, Stigmatisierungsprozess. Ja. So, ja. Und das finde ich ist einfach ein Beispiel, wo das vielleicht auch nochmal greifbarer wird.
Das heißt, negative Emotionen ist in Ordnung, auch mal Ärger zu haben. Gleichzeitig ist immer die Frage, was ich aus diesem Ärger mache und was die Konsequenz vielleicht dann draus ist.
Genau, ja. Trotzdem hat es natürlich auch ein Gewicht und in diesem Prozess ist das natürlich nochmal ein Faktor, der ja einfach auch sehr schwierig natürlich auch ist. Ne? Ja. Und ich meine, ich will auch nochmal, wir beide sind Psychologen und auch wir Psychologen sind ja am Ende nicht vorurteilsfrei, also sowohl wir als Fachleute, aber ich meine, wenn wir am Ende auf irgendwelchen Feierlichkeiten gehen und wir gefragt werden, was wir beruflich machen, Psychologe, jetzt muss ich aber aufpassen, was ich irgendwie sage. Ich sage dann immer so ein bisschen humoristisch, ach, ist egal, dein Gutachten läuft schon, hat schon 30 Seiten. Oder dann so, dann suchst du ja wieder irgendwelche Sachen in der Kindheit. Und dann sage ich immer, ja, deine Mutter ist dran schuld, ganz klar, habe ich schon gesehen. Ja, das sind natürlich jetzt eher aus so humoristischen Perspektiven, dass man da versucht auch umzugehen. Aber ich glaube, auch da leben wir ja so tagtäglich jetzt auch für unsere Berufsgruppe, dass da auch Vorurteile oder Stereotypen einfach da nicht, also mit im Zusammenhang
sind. Absolut. Meine Antwort ist immer, also man kann das als, im besten Fall kann man es auch ausstellen, aber ich sage immer, der Physiotherapeut zum Beispiel, der dann auch bei der Festivität möglicherweise mit dabei ist, der kann zum Beispiel auch sofort einordnen, ob du einen Beckenschiefstand hast und wie du genau läufst. Also von daher glaube ich, zu akzeptieren, dass wir das alle möglicherweise haben, ist der eine Punkt, wir auch. Also alle im Grunde genommen, und die Frage ist, wie ich letztendlich damit umgehe.
Ne? Genau, ja. Ganz wichtiger Punkt. So, ich glaube, na, jetzt vielleicht auch mit dem Modell und mit diesem Beispiel, glaube ich, haben wir erstmal eine Grundlage, ja. Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. So, und da sehen wir jetzt am Ende, dass es natürlich damit mit diesem Modell, es gibt da so verschiedene Ebenen oder verschiedene Bereiche, also wie sich dieses Stigma vielleicht auch auswirken kann. Ich will die vielleicht erstmal alle drei nennen. Zum einen natürlich im Individuum selber, so eine Art Selbststigmatisierung, individuelles Stigma. Wir sehen das natürlich in so einem Öffentlichkeitsbereich, also wie zum Beispiel auch die Gesellschaft das auch wahrnehmen kann. Und der dritte Punkt ist so ein strukturelles Stigma, beziehungsweise auch so, okay, was gibt es für Angebote, Hilfesystem, wie reagieren die da drauf? So, das sind drei große Bereiche und ich würde jetzt einfach versuchen, da mal so Punkt für Punkt durchzugehen. Und will vielleicht anfangen mit...
Wir haben sie in den Shownotes dann mit drin, ne? Da hast du was, was...
Genau, ich habe da ein paar Literatursachen zusammengetragen. Es gibt auch, finde ich, ein ganz tolles Buch von Nicolas Rüsch, der arbeitet in Ulm und hat ein Buch, das Stigma psychischer Störungen, geschrieben. Ist ein sehr gutes Übersichtswerk, wo man da genau die Dinge einfach auch gut nachlesen kann.
Cool, danke.
Genau, und wenn wir jetzt so bei dem Thema so Selbststigmatisierung sind, dann sind wir natürlich am Ende dabei, okay, was machen denn die Menschen, die jetzt zum Beispiel eine psychische Erkrankung haben, wie gehen die damit um? Und da kann es natürlich schon sein, dass die so dieses Stigma vielleicht auch annehmen. Als Mensch mit einer Depression zum Beispiel, ja, ich bin nichts wert, ich kriege nichts auf die Ketten, ich kann das nicht bewältigen. Und da sind wir ja auch wieder ganz stark, ja, oder ganz sehr ja auch bei diesen self-fulfilling prophecy, also dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Naja, wenn ich dann irgendwie vielleicht den Antrag für meine Behandlung irgendwie nicht ausgefüllt bekomme, bediene ich natürlich genauso diese Annahme. Ich kriege das nicht hin, ich bin wertlos, nutzlos. Ich bekomme es einfach nicht hin, für mich zu sorgen, Dinge voranzubringen. Und so dieses Thema so Selbststigmatisierung, das hat natürlich immense Auswirkungen. Wir wissen, dass Menschen mit einem hohen Selbststigma, dass das mit einer reduzierten Selbstwirksamkeit einhergeht. Wir wissen, dass das mit einer stärkeren Symptomschwere einhergeht. Dass so die Behandlungsadhärenz bzw. so das Commitment, eine Behandlung mitzubegleiten, egal ob das medikamentös, therapeutisch, wie auch immer ist, dass das reduziert ist. Und am Ende sind das alles Faktoren, die natürlich den Erfolg einer Behandlung massiv beeinflussen. Ne? Selbstwirksamkeit, ein ganz großes Konzept. Du hast vor uns angesprochen mit dem Thema Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, ist das ein riesengroßes Thema. Und da sehen wir so diese Auswirkungen. Und zeitgleich interagieren ja auch die betroffenen Menschen ja auch mit Behandlern. So, und wir wissen eben, dass wenn Behandler da Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, dass das so dieses Selbststigma nochmal deutlich fördert, also nochmal verstärkt. Und das kann eben dazu auch führen, dass vielleicht gewisse Dinge geleugnet werden, also verleugnet, also ich bin doch nicht psychisch krank. Oder Kurt Krömer hat das, finde ich, auch ganz gut da auch zusammengefasst. Ich hab doch keine ich bin doch nicht alkoholkrank, und stellt dann aber im selben Moment fest, dass er gerade 3 Bier gekauft hat und gerade telefoniert hat mit seinem Clubmanager. Und da sehen wir eben, na, dass dann auch so eine Verleugnung oder vielleicht auch Verharmlosung von gewissen Symptomen kommen kann. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch so zu einer immensen Schuld ja auch führen. Jetzt bin ich vielleicht, jetzt habe ich eine Abhängigkeitserkrankung. Jetzt bin ich vielleicht auch noch selber schuld daran, dass das so gekommen ist, weil ich vielleicht nicht gut aufgepasst habe. Und da sehen wir einfach ganz massiv, dass so eine Selbststigmatisierung, dass ich mir selber dieses Label auch gebe, was das für Konsequenzen hat.
Wir kommen also in eine Abwärtsspirale, in so eine Kaskade, wo es dann im Grunde genommen eigentlich diese negative Sichtweise dann darauf aufbauend dann immer mehr in so eine, in die Abwärtsspirale geht.
Genau. Und das kann ja am Ende auch dazu führen, dass wenn ich vielleicht Dinge verleugne, also eigene Symptome vielleicht verleugne, vielleicht auch verharmlose, dass ich eben am Ende mich vielleicht deswegen auch nicht in eine Behandlung begebe. Vielleicht auch aus Scham. Ne? Also wirklich auch zu sagen, so, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie depressiv, wie geht denn jetzt mein Hausarzt damit um? Oder jetzt stellt er irgendwie fest, dass meine Leberwerte erhöht sind. Oh Gott, na, wie kann ich das jetzt vielleicht auch ansprechen? Oder wenn der mich dann fragt, na, wie viel trinken Sie denn Alkohol, dass ich dann einfach statt 5, 6 Bier täglich dann irgendwie sage, ich. Na, nur 1, 2, vielleicht mal in der Woche, dann 3 bis 4 Tagen. Na, also das führt ja am Ende auch dazu, dass eben vielleicht dann auch Betroffene da so diese Schamgrenze auch haben, ich kann doch das jetzt nicht offenbaren. Wie stehe ich denn da auch da? Und das ist natürlich auch da eine Dynamik, die wir immer auch im Auge behalten müssen. So, weil ja natürlich so dieses Selbststigma auch dazu führt, dass sich Menschen vielleicht einfach auch gesellschaftlich ausgrenzen, bewusst ausgrenzen, weil sie sich eben auch zurückziehen oder eben zusätzlich nochmal in dieser Kombination sich selbst ausgrenzen und auch ausgegrenzt werden. Weil so dieses Thema, und da gehen wir jetzt schon so ein bisschen über in dieses öffentliche Meinung, öffentliches Stigma, weil ja am Ende, wir erleben das bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen ganz deutlich, dass was so dieses Stigma und diese Ausgrenzung auch macht. Wir versuchen, das Verhalten der Menschen zu sanktionieren und denen ganz klar zu sagen, so, hey, das ist nicht in Ordnung, dass du hier trinkst und dann vielleicht noch irgendwie Dinge machst, vielleicht noch irgendwie laut, gewalttätig wirst und wir grenzen dich so lange aus, bis du ein anderes Verhalten zeigst. So. Und das ist ja etwas, wo wir ja schon natürlich auch so diese Grenze, also ich, ne, das ist hochkomplex und also diese einzelnen Bereiche und die sind natürlich auch fließend im Übergang untereinander, also das ist ein riesengroßer Kuchen, den wir da haben und da erstmal auch durchzusteigen zwischen diesen einzelnen Bereichen, die sind natürlich ineinander auch verzahnt, die bedingen sich wechselseitig, die verstärken sich und das zeigt natürlich auch nochmal die große Dramatik einfach. Und weil wir jetzt gerade so beim Thema so öffentliche Meinung sind, mein Chef, Georg Schomerus, ist, oder, ja, der ist einer der führenden Stigmaforscher weltweit. Und deswegen hatten wir da auch die Gelegenheit, Bruce Link und Joe Phelan da vor, ich glaube, einem Jahr, auch in so einem Forschungsfreisemester, dass die in Leipzig gewesen sind, fanden die Stadt auch ganz toll. Und das sind Menschen, also beide schon im höheren Alter, so 60, 70, aber das sind total kluge Menschen, wo man trotzdem auch nach so einer langen Zeit Beschäftigung mit so einem Thema, die haben immer noch den Ehrgeiz und die Energie, da immer noch kleine Nuancen zu finden, noch andere Fragestellungen herauszufinden. Joe Phelan zu dem Imposter-Syndrom, also dass eben da vor allem auch Frauen sich da eben die gute Fähigkeiten haben, sich da auch entsprechend so Herausforderungen zu stellen, die aber dann auch so im Sinne von so negativen Beurteilungen und so weiter sich dann weniger auch zutrauen, obwohl die Kompetenzen haben. Und Joe Phelan forscht da auch relativ viel dazu, weil das natürlich am Ende auch etwas ist, so eine Art Selbststigma. Ja, ich traue mir vielleicht nicht zu, diese Dinge zu machen. Ich halte mich da vielleicht auch bewusst zurück, wenn mir Fragen gestellt werden. Also ein ganz, ganz großes Thema. Aber zwei tolle Personen, zwei tolle Menschen, die auch da damals in unserer Arbeitsgruppe ganz viel Impulse und Input gegeben haben, also wir extrem profitiert haben. Und Georg, mein Chef, der hat von seinem Vorgänger, von Herrn Angermeier, die so Erhebung übernommen, dass die eben so alle so etwa so 10 Jahre so Bevölkerungsumfragen zu psychischen Erkrankungen machen. Und wie muss man sich das vorstellen? Also wie fragt man denn irgendwie Einstellungen zu psychischen Erkrankungen ab? Und das, weil man könnte ja am Ende sagen, so, naja, okay, was finden Sie denn an Menschen irgendwie gut oder weniger gut, die jetzt zum Beispiel eine Depression, eine Angsterkrankung, Abhängigkeitserkrankung haben? Und da erleben wir ja schon, dass da häufig so diese soziale Erwünschtheit eine große Rolle spielt. Ah ja, ich versuche jetzt eher so zu antworten, wie es der andere vielleicht auch möchte. Und was da ganz oder ein ganz guter Ansatz ist, sind so Vignetten, so Fallvignetten, dass man also versucht, Menschen zu beschreiben, ohne das Label oder ohne dieses Wort einer psychischen Erkrankung in den Mund zu nehmen, zu beschreiben, okay, stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar zum Beispiel, ne, Sie merken irgendwie, dass er seit mehreren Wochen sich zurückzieht, irgendwie gedrückte Stimmung hat, also die klassischen Kriterien auch einer Depression, die man da zuordnen kann. Und dann stellt man anhand dieser kurzen Fallvignette die Fragen und Einstellungssachen. Und das sind so, da gibt es so zwei klassische Maße, die man dafür auch benutzt. Das eine ist so diese emotionale Reaktion. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass die Person mich ängstlich macht, mich ärgerlich macht oder ich vielleicht auch mit der Person Mitleid empfinde und vielleicht auch den Impuls habe, ihr zu helfen. Und das andere große Maß ist so dieser Wunsch nach sozialer Distanz. Also kann ich mir denn vorstellen, mit Mensch mit einer Abhängigkeitserkrankung, dass der vielleicht mein Nachbar ist oder mein Arbeitskollege ist oder dass der irgendwie in die Familie reinkommt. Und daran können wir schon Maße ableiten, wo wir gewisse vielleicht auch Vorurteile, negative Einstellungen festmachen können. Weil es ist natürlich am Ende ganz schwierig, aus solchen Befragungen irgendwelche Verhaltensmaße. Das wäre natürlich total toll, wenn wir irgendwie Verhaltensmaße auch messen können, aber du weißt selber auch aus der Forschung, wie schwer das einfach ist, da wirklich auch auf Verhaltensebene Maße zu erfassen. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, diese große Erhebung von Herrn Angermeyer und von Georg Schomerus, die haben das seit 30 Jahren gemacht, dass sie so etwa alle 10 Jahre, also es ging 1990, glaube ich, los, 2000, 2010, ich glaube 2021 war der letzte Erhebungszeitraum, wo die querschnittlich durch die Gesellschaft, also mehrere tausend Leute mit diesen Fallvignetten und diesen Fragebogenmaße erhoben haben. Und was das natürlich oder was uns da hilft, ist zu sehen, wie verändert sich denn Einstellung zu psychischen Erkrankungen über die letzten 30 Jahre hinweg. Gibt es auch einen ganz tollen Artikel, der 2022 auch rausgekommen ist, glaube ich, 2020 war das, wo das gut einfach nochmal beschrieben wird, wie verändert sich das. Und die klassischen so Fallvignetten beziehen sich immer auf Depression, auf Menschen mit Abhängigkeitserkrankung und auf Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung. Und was wir da sehen in diesen letzten 30 Jahren ist, dass sich so die öffentliche Einstellung zu Menschen mit einer Depression, dass das leicht runtergeht. Das heißt also, dass die weniger stigmatisiert werden. Mhm. Und das hat vielleicht einfach auch natürlich auch so mit dieser öffentlichen Aufklärung und so weiter zu tun, diese Sensibilität dafür. Was wir aber eben leider auch sehen, ist, dass das für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen und Schizophrenie nicht der Fall ist. Die nehmen sogar tendenziell zu. Und das ist natürlich etwas, was uns bewusst sein muss. Und ich glaube halt einfach auch, das hängt natürlich auch an Begrifflichkeiten mit zusammen, weil es wird leider, und das finde ich auch ein bisschen schade, der Begriff auch der Schizophrenie manchmal so völlig aus dem Kontext gerissen und überhaupt nicht aus diesen fachlichen. Das ist doch schizophren, was die da machen.
Ja, genau.
Und da entstehen natürlich auch falsche Bilder von über Menschen, die sowas auch haben, die so eine Erkrankung haben. Und es ist eine ganz schlimme Erkrankung.
Ich habe das auch in Klassen, höre ich das eben manchmal so als Wording, der ist ja schizo. Und gerade wir, also wir wissen ja, das ist eine genetisch bedingte, ne? Also eine Erkrankung, wo man jetzt auch nicht sagen kann, also hat man keine Wahl zum Teil. Ne? Also
und das ist, unterscheidet da vielleicht einfach auch nochmal so diese also Erkrankung einer Schizophrenie und einer Abhängigkeitserkrankung, weil man natürlich so bei der Schizophrenie diese biologische Komponente ganz stark, da geht es also weniger um derjenige ist schuld an dieser Erkrankung im Vergleich dazu bei Abhängigkeitserkrankungen. Na, wo da ja schon eine ganz hohe Schuldkomponente zugeschoben wird. Also das muss doch, also da hat er doch irgendwie einen falschen Abzweig genommen oder irgendwas. Das hätte doch nie passieren müssen oder können. Und da sehen wir einfach so, dass natürlich auch so zwei Erkrankungsbilder auch unterschiedlich bewertet werden.
Ja,
so, und
spannend.
Das betrifft so diese öffentliche Meinung. Also eine ganz großartige Arbeit, da über 30 Jahre das immer wieder das Gleiche zu verschiedenen Zeitpunkten zu fragen und das zu messen. Und Herr Angermeyer hat dann auch in der Folge, auch mit Georg zusammen und ganz vielen anderen auch internationalen Wissenschaftlern da auch Erhebungen gemacht, wo es dann auch mal gefragt wurde, okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt als im Gesundheitssystem so und so viel Geld und Sie müssten aber jetzt, Sie haben jetzt hier eine Liste von Erkrankungen, also sowohl psychische Erkrankungen, also Depression, Abhängigkeitserkrankung, Schizophrenie, aber eben auch sowas wie Krebs, wie Herzinfarkt, wie Demenz und so weiter. Und jetzt verteilen Sie da mal Geld. Also wie viel würden Sie, oder welchen Bereich würden Sie da viel Geld geben? Wo könnte denn auch was eingespart werden? Und das sehen wir eben ganz häufig in diesen Befragungen, dass eben da vor allen Dingen so bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, bei Schizophrenie, dass da sogar eher gesagt wird, nee, bitte nicht mehr, eher sogar vielleicht noch weniger und lasst uns doch lieber auf so die Klassiker, Krebs, Demenz und so weiter. Und da sehen wir ja auch, dass da eben so dieses Label oder dieses Stigma psychische Erkrankung natürlich auch nochmal aus einem völlig anderen Kontext, aber eben auch da ausgegrenzt wird oder nicht so dieser Fokus drauf gegeben wird.
Das ist dann so die Konsequenz auch draus, was es bedeutet für mich. Ne? Also in der Gesamtschau dann drauf, was bräuchten die oder wo habe ich einen Einsatz von dem, was ich zur Verfügung habe, an Geld oder an Vermögen oder eben auch an Zuwendungen. Und das finde ich ja auch ein ganz spannendes Bild, wenn das durchschnittlich so gegeben ist. Ne?
Ja. Und ja, also und das... Also na, das sind jetzt Dinge, die ich so aus so der Wissenschaft mitbringe, diese Befunde und so weiter. Das ist natürlich aber trotzdem für jetzt Menschen im täglichen Leben weniger, also bewusst vielleicht auch. Ne? Ich meine, man kann da nicht immer so per se da sagen, Mensch, es ist doch sonnenklar. Klar, für uns Wissenschaftler ist das vielleicht auch klar. Aber für jemanden, die nicht tagtäglich damit zu tun haben, den kann das an der Stelle auch gar nicht so bewusst sein. Ja. Also das heißt, also, wir müssen da auch mehr einfach versuchen, da das in die Öffentlichkeit zu tragen,
ja,
das bewusst zu machen.
Da fällt mir nochmal ein Beispiel ein, was ich selbst erlebt habe im Supermarkt am Gemüsestand. Also wenn man gleich reinkommt, da war eine Person mit einer Tickstörung, ne, und hat was formuliert. Ne, also das kommt ja dann, das kann man nicht kontrollieren. Tickstörung ist ja, dass dann auch mal was gesagt wird, gerade beim Tourette zum Beispiel. Und es macht einen Unterschied, ob ich weiß, dass der Mensch eine Tickstörung hat, ein Tourette. Wenn man weiß, was das Tourette ist, zum Beispiel Louis Capaldi, der hat beim Glastonbury Festival letztes Jahr, hat er selber auch eine Tickstörung und plötzlich ist diese Tickstörung wieder aufgetreten. Die ganze Crowd wusste aber auch, dass er diese hat und hat dann den letzten Songtext von seinem Lied mitgesungen, zum Beispiel, fand ich sehr episch. Und weil dort die Akzeptanz da war, weil man es wusste. Das heißt, in dem Supermarkt hat man sofort gemerkt, dass die Menschen erstmal zurückschrecken, weil sie das nicht einordnen können. Und zu einer älteren Dame bin ich dann hingegangen, das ist eine Krankheit, möglicherweise. Na, ich wusste es auch nicht genau. Und dann merkt man, okay, es kommt eine Entspanntheit rein.
Ja, ja. Ja, also ganz, also sehr eindrückliches Beispiel, ne? Also wo wir dann eben auch sehen, okay, wir müssen da vielleicht einfach auch zunehmend mehr in die Rolle gehen, eben auch mal am Supermarkt zu sagen, so, das ist jetzt vielleicht nicht, weil er da irgendwie ungepflegte Gewohnheiten hat oder da irgendwie ein Rüpel ist, sondern das ist vielleicht einfach auch eine Erkrankung, wo das ihm einfach schwerfällt, sich da vielleicht auch an der Stelle zu kontrollieren oder das eben so auch nicht zu zeigen. Und ich finde einfach, und jetzt bewegen wir uns natürlich nicht nur, was so die also öffentliche Meinung für psychische Erkrankung, Dirk Oschmann, Der Osten ist eine Erfindung des Westens, so heißt, glaube ich, der Buchtitel, ist ein, finde ich, ein empfehlenswertes Buch. Dirk Oschmann arbeitet ja selbst auch in Leipzig und ist natürlich so hoch und runter gegangen. Und ich finde, dieses Buch zeigt eben auch nochmal, wie ganz deutlich, wie eben auch da zum Beispiel der dumme Osten, der braune Osten, wie wir da auch solchen Stigmatisierungen, solchen diskriminierenden Sachen einfach unterlegen. Und er beschreibt es auch im Buch, dass eben teilweise sich ja vielleicht auch Menschen schämen für einen Dialekt, dass man irgendwie aus dem Erzgebirge kommt, aus Mittelsachsen oder aus der Küste, wie auch immer.
Ja.
Und dass die das versuchen eben auch zu verheimlichen, damit man eben nicht diese Verbindung hat zwischen, ich komme jetzt hier irgendwie aus dem Osten und das könnte jetzt irgendwie jemand nachverfolgen, weil da natürlich auch totale Vorurteile. Wenn wir uns jetzt die letzte Europawahl angucken, na, da ist der Osten blau, total blau im Vergleich zu allen. Und dann heißt man, ja, das ist doch brauner Osten. So, was aber überhaupt aus meiner Sicht nicht, also im Ansatz, also klar, wir haben total solche Tendenzen, aber deswegen jetzt alle Menschen über einen Kamm zu scheren, die sind blau, die wählen blau, die sind braun, die sind alles Nazis, es führt völlig zu weit.
Ja, ich komme ja auch aus dem Erzgebirge und ich war jetzt sogar mal im Vogtland und ich habe dort festgestellt, die Menschen sind wirklich freundlich.
Ja.
Weil das ja manchmal dieses Bashing auch von den Erzgebirgern auf die Vogtländer so war.
Ja,
also wir haben das, ich wollte das nur untermauern, dass wir eben manchmal wirklich in diese Fallen, in diese Schubladen so auch reinkommen. Und die Frage ist ja, was es für eine Relevanz auch für mein Verhalten einfach hat. Und ich finde, was du schon angedeutet hast, Kontakt ist ja was ganz Wesentliches. Ne?
Ja, da komme ich dann auch noch dazu, weil das natürlich ein probates und ein wichtiges Mittel einfach auch ist, diesen Kontakt herzustellen. Und jetzt vielleicht einfach noch dieser dritte Bereich, so strukturelle Schwierigkeiten, strukturelle Stigmatisierung, das Hilfesystem, weil das ist jetzt auch ein Bereich, mit dem ich mich selber da auch sehr stark beschäftige, dass ich da auch so Einstellungen so von Behandler, Behandlerin erhebe im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Und es ist ja erstmal an sich, also es gibt diverse auch Erhebungen. Also wir stellen fest, okay, Hausärzte haben gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen, Depressionen, Abhängigkeitserkrankungen, Schizophrenie stärkere negative Einstellungen. Vielleicht nicht an der Stelle so stark, wie vielleicht das in der öffentlichen Meinung ist, aber die gibt's. Wir sehen das zum Teil ein bisschen diffuseres Bild, auch bei Psychiatern zum Beispiel, auch bei Therapeuten, dass das manchmal, aber das ist die Befundlage nicht ganz so klar. Und es hat natürlich manchmal auch ein ganz dramatisches Problem, solche Einstellungen auch von Behandlern. Mhm. Es gibt große Erhebungen in den USA, wo man so auf Krankenkassendaten einfach zurückgreift. Und wenn man da mal so vergleicht, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung, dass die im Vergleich zu Menschen ohne einer psychischen Erkrankung teilweise eben auch bei der Behandlung benachteiligt werden. Also man hat das so bei Herzinfarktpatienten, man hat das bei so Schlaganfallpatienten, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen schon signifikant weniger medizinisch indizierte Behandlung bekommen. Mhm. Und das führt nicht zwangsläufig, dass die Gruppe der Menschen mit psychischen Erkrankungen dadurch jetzt eine höhere Sterblichkeit haben. Das führt dazu nicht. Ja, also die Sterblichkeit ist in beiden Gruppen gleich. Aber es sollte für uns ja am Ende ein deutliches Signal sein, okay, da wären Menschen, wo das vielleicht auch bekannt ist, dass sie eine psychische Erkrankung haben, vielleicht auch benachteiligt. Mhm. Und das hat vielleicht, also ich erlebe das auch ganz oder nicht selten in der Praxis, wenn dann auch Patienten, wir sind natürlich im Rahmen der Behandlung vielleicht auch mal so aufgefordert, zum Beispiel im Hausarzt Auskunft zu geben oder anderen Fachärzten, ne? Also jetzt nicht nur Psychiater, Neurologen, vielleicht auch irgendwie Fachärzte des Inneren, Rheumatologen oder wie auch immer, weil da manchmal auch so ein Austausch einfach auch stattfindet. Und da nicht selten, dass dann auch Menschen sagen, nee, also meinem Hausarzt, ich glaube, da brauchen sie nicht irgendwie erzählen, dass ich hier in Behandlung bin und wegen der Psyche, weil ich dann schon auch irgendwie das Gefühl habe, ja, da schiebt es dann eher so da drauf, dass ich psychisch ja, krank bin. Und das ist ein Phänomen, Diagnostic Overshadowing nennt man das, wo eben, also was auch beschrieben ist, wo man dann eben so vermeintlich auch körperliche Symptome bei einer bestehenden psychischen Erkrankung eher auf die Psyche schiebt, anstatt es vielleicht medizinisch abzuklären. Mhm. Ich will da vielleicht einfach ein Beispiel geben. Mhm. Wenn der Hausarzt, wenn dem bekannt ist, dass derjenige vielleicht eine Angsterkrankung hat, wo das ja sowieso ganz viel irgendwie einhergeht mit Herzklopfen, mit Schwitzen, Anspannung und so weiter. Und wenn dann natürlich der Patient zum Hausarzt kommt und sagt, ich habe gerade so ein Beklemmungsgefühl in der Brust, das ist eng, das ist abgeschnürt, ich bin vielleicht auch nicht mehr ganz so fit, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass der Hausarzt das eher so in diese psychische Sektion schiebt, anstatt zu sagen, so, okay, dann machen wir jetzt einfach mal ein EKG oder ich schicke sie mal zum Kardiologen. Ich hatte auch mal einen Patienten nach einem Herzinfarkt, wo das eben auch der Fall war, wo der eben zunehmend lange einfach auch dem Hausarzt beschrieben hat, ich bin nicht mehr so fit, ich habe das Gefühl, mein Herz ist irgendwie nicht mehr so vollständig leistungsfähig. Und der Hausarzt hat das nicht besonders für voll genommen. Oder hatte auch nochmal einen jungen Patienten, das war dann auch sehr eindrücklich, der hatte eine Corona-Infektion und danach hatte der trotzdem noch über einen längeren Zeitraum anhaltend Probleme mit seinem Magen-Darm-Trakt. So hat er halt häufig irgendwie so Durchfallsachen beschrieben. Und anstatt, dass der Hausarzt das ernst nimmt und sagt so, okay, dann gucken wir es einfach mal, machen wir vielleicht eine Darmspiegelung oder was auch immer, womit das zusammenhängt oder irgendwelche Blutanalysen, nee, sagt er eben, ach, klären Sie das doch mit Ihrem Therapeuten. Das ist die Psyche, ganz klar. So, das ist natürlich auch nicht unser, in der Praxis ja auch nicht unser Aufgabengebiet. Wir sind auch angehalten, natürlich gewisse Dinge erstmal, was die somatische, die körperliche Natur abzuklären oder abklären zu lassen. Ne? Stichwort Schilddrüsenfehlfunktion. Ne? Jeder, der da nicht gut eingestellt ist, ne, das kann auch zu Depressionen führen, zu depressiven Symptomatiken führen. So, deswegen ist es natürlich auch wichtig, da auch so eine enge Zusammenarbeit natürlich mit dem Hausarzt, der ist so dieses Einfallstor, Ist jetzt zwar ein bisschen so negativ, hatte so einen negativen Touch, aber der ist natürlich für jemanden, der Hilfe sucht, die erste Anlaufposition, zu sagen, so, hey, mir geht's nicht gut, sowohl körperlicher als auch psychischer Natur. Und da müssen wir natürlich auch Hausärzte, Fachkollegen, wir müssen die da auch viel, viel stärker einfach für dieses Thema sensibilisieren.
Ja, ich glaube, das ist auch dort so ein bisschen das Neutralitätsgebot, wenn man so will. Das kennt man ja auch aus der Politik. Das Neutralitätsgebot bedeutet ja, dass ich dann trotzdem versuche, auch mit also Wertfreiheit reinzugehen, was den Menschen angeht, aber eben auch mit meinen eigenen. Und das ist wieder ein Dafürsprechen, finde ich, für die Selbstreflexion. Wenn ich eben dann doch eher medizinisch, geht uns ja Therapeuten zum Teil, ist es ja ähnlich, wenn ich die Tiefenpsychologie hernehme im Vergleich zur Verhaltenstherapie, hat man natürlich auch ein anderes Raster, was dann abläuft. Aber wichtig ist, dass man die Gesamtheit im besten Fall immer sieht.
Ja.
Ganzheitlichkeit.
Genau, und ich finde, das ist so jetzt nochmal aus einem anderen Bereich, aber es gibt die sogenannte Gotland-Studie, wo es darum geht, um Suizidalität. Das ist, glaube ich, eine Insel in Schweden.
Schweden müsste es sein.
Die haben das mal in den 80er Jahren verglichen. Also, weil das ist eine kleine Insel, da hat man irgendwie relativ gut, da gibt es ein paar Psychiater, ein paar Hausärzte und so weiter. Also, es ist sehr, sehr überschaubar. Und man hat das, ich meine, die skandinavischen Länder haben ja eh bessere Gesundheitsdaten, worauf man zugreifen kann. Die tracken das teilweise einfach auch viel besser, viel konsequenter, sodass man da auch gute Aussagen auch treffen kann. Und was man da gemacht hat, man hat die Suizidrate für diese Gotlandinsel mit dem Festland verglichen und hat die Hausärzte zu einem bestimmten Zeitpunkt sensibel für Suizidgedanken, für Suizidalität gemacht. Und was man festgestellt hat, ist eben, dass da die Suizidraten total in den Keller gegangen sind. So. Und das heißt also, so diese sensibel machen, das ist auch etwas, was Erfolg hat.
Ja.
Leider, und das ist eben auch so ein Stück weit so ein Nachteil natürlich von so von Weiterbildung, Sensibilisierung, auch so von Medienkampagnen, diese Effekte halten nicht immer so lange an. Und das ist eben, das hat man dann auch so ein Stück weit gesehen, dass nach einem gewissen Abstand sich da auch wieder die Suizidraten angestiegen sind. Und also das Hilfesystem an sich, die Behandlerin an sich, das ist, also ja, auch wir sind da Vorurteilen unterlegen. Ich habe das ja schon mit den Hausärzten gesagt. Aber auch wir im psychotherapeutischen Kontext, wenn ich mich an meine Ausbildung erinnere und da ganz am Anfang ich da in der Klinik das erste Mal einen Menschen mit einer Schizophrenie, das war für mich so, okay, jetzt kommt hier wirklich der Endgegner. Die sind wirklich hochgradig verrückt, die sind gefährlich, da musst du aufpassen, dass du nicht den Rücken zudrehst. Das sind so naive Vorurteile, weil wir eben mit diesem Thema überhaupt, auch in der Ausbildung, das finde ich ist auch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, da nicht wirklich gut sensibilisiert werden. Und als ich dann den ersten Patienten hatte, und ich habe inzwischen relativ viele Patienten mit einer Schizophrenie auch behandelt oder eine Behandlung gehabt, und da sind wir auch wieder bei diesem Kontaktthema, es hat sich an der Stelle nicht wirklich bewahrheitet, was ich da für Vorurteile gehabt habe. Und im Gegenteil, ich sage sogar jetzt an der Stelle, das ist für mich eine Patientengruppe, mit der ich unheimlich gerne arbeite, weil das für mich auch Patienten sind, die wollen, die können leider nicht aufgrund der Erkrankung teilweise, weil die Konzentration schlecht ist, weil die vielleicht auch verlangsamt in der Bewegung, im Denken sind. Aber das sind Patienten, die wollen ganz viel auch irgendwie erreichen und denen muss man dann leider auch manchmal erklären, das geht nicht mehr, dass sie vielleicht Vollzeit irgendwo arbeiten. Wir müssen jetzt eher dafür sorgen, dass wir da vielleicht auf kleineren Ebenen irgendwie Anbindung finden. Und da finde ich eben, da müssen wir auch unsere eigene Profession in die Verantwortung nehmen. Wir müssen da unbedingt auch uns selbst davor schützen, vor Vorurteilen. Und wir müssen uns schulen, wir müssen das...
Da fällt mir Frank Asbrock ein, der war bei uns zum Fachtag Diversität dieses Jahr und der hatte einen sehr guten Input zum Thema Diversität, jetzt bezogen auf kulturelle Identität und Migrationshintergrund auch genannt. Und es geht ja im Kern auch darum, wenn ich eine Angst davor habe, was ich nicht kenne und was ich nicht weiß, dann habe ich eher vielleicht diese ablehnende Haltung. Und er sagt genauso, das wesentliche Element, was wir dort nutzen können, und hier sehe ich das ähnlich, ist eben der Kontakt. Sobald es dann etwas persönlicher wird, beziehungsweise ich auch näher aufbaue, erkenne ich auch, dass zum Beispiel ein psychotischer Patient, ein schizophrener Patient eben auch die Phasen hat, wo er auch gesund ist, ne? Wo er also auch ein ausgeglichenes Wohlbefinden hat und wo man mit diesen Menschen einfach auch gut arbeiten kann.
Genau, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Genau, Frank Asbrock forscht ja auch ganz viel zu Stereotypen, Vorurteilen und so weiter, zwar eher aus so einer sozialpsychologischen Richtung, aber auch das, na, ich meine, dieses Thema kommt natürlich auch erstmal, na, aus so, ein Stück weit aus der Sozialpsychologie, das ist dann eher so über die Problematik oder Thematik mit HIV, ist es dann eher so auch in diesem klinischen Kontext so. Und jetzt beschäftigt man sich trotzdem, finde ich, immer noch zu wenig damit, auch wissenschaftlich und auch in der Behandlung. Aber man beschäftigt sich damit. Und auch da nochmal vielleicht einfach eine Anekdote, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Mir war dieses Thema vorher auch nicht wirklich bewusst. Und als ich damals noch an der TU Dresden gearbeitet habe, hat mein jetziger Chef Georg Schomerus damals im Institutskolloquium, da werden also immer irgendwie Wissenschaftler eingeladen von anderen Universitäten, die dann zu ihrem Thema so referieren. Und der hat damals eben genau über das Thema Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen referiert. Und mir fiel das sprichwörtlich so wie Schuppen von den Augen. Also ich habe gemerkt und habe mich natürlich dann, da sind wir auch wieder bei diesem Thema mit so Selbstreflexion. Ah ja, stimmt, ne? Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung. Wir haben natürlich auch, es gibt noch andere nicht Berufsgruppen,
Ja.
Diagnosegruppen, ne? Menschen mit zum Beispiel Persönlichkeitsstörung,
Borderline.
Borderline-Erkrankung, aber eben auch alles andere, histrionisch, dissozial und so weiter,
Narzisstisch.
Wo da einfach Vorurteile ganz stark einfach auch natürlich auch noch herrschen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir mal beim Thema Borderline-Erkrankung, dass dann auch ein Dozent oder Dozentin, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, dann auch gesagt hat, na, legen Sie sich, na, die Patienten sind unzuverlässig, sagen kurz vorher ab, dann legen Sie sich doch die Termine eher zum Nachmittag, Abend hin, letzte Patientenstunde, da haben Sie eher Feierabend. So, klar, das kann man irgendwie machen, aber das impliziert ja auch ein, oder das ist ja auch ein Vorurteil. Und ich habe selbst auch Patienten, aktuell auch zwei junge Patienten mit so einer Diagnose, und ich erlebe die ganz anders. Ne? Das sind teilweise auch reflektierte junge Menschen über die Erkrankung, denen ist das bewusst, auch wenn die vielleicht manchmal an bestimmten Stellen da auch an ihre Grenzen stoßen. Aber es ist nicht per se, und das müssen wir ja vielleicht auch nochmal, wenn wir jetzt gerade beim Thema Borderline-Erkrankung sind, Borderline ist nicht nur, die ritzen sich. Ja? Das ist nicht das. Da gibt es noch ganz viel anderes. Und ich finde, da sind wir eben auch nochmal so bei diesem Punkt, es ist nicht so dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. Haben und nicht haben. So. Und da gehen wir jetzt vielleicht einfach auch nochmal so ein Stück weit dazu, was können wir denn dagegen tun?
Perfekt.
Über. Und wir müssen aus meiner Sicht von dieser Dichotomie wegkommen. Also jemand hat die Erkrankung, jemand hat die Erkrankung nicht. Wir sehen das in der Praxis sehr, sehr häufig, dass eben es verschiedene Abstufungen gibt. Und man hat es zum Glück jetzt auch verstanden im ICD-11, gerade bei Persönlichkeitsstörungen, ist ja jetzt eher mehr abzustufen. Leicht, mittel, schwer. Früher war das ja so, vielleicht einfach auch so vom diagnostischen Prozess für Persönlichkeitsstörungen. Wenn da ein Patient XY jetzt angenommen 5 von 9 Fragen, Kriterien erfüllt hat, dann bekam er eine Persönlichkeitsstörung. Und das ist ja genau diese Dichotomie. Okay, jemand erreicht diesen Cut-off und ist dann automatisch kriegt er diese Störung, diese Diagnose, ohne halt wirklich gut zu beschreiben, die Abstufung. Ist es jemand, der wirklich eine ganz starke Symptomatik hat oder eben auch nicht? Und das ist finde ich, ein großes Problem, den wir uns natürlich auch stellen müssen. Wir müssen weg von diesen 0 und 1. Es gibt, ich glaube, mal einen Grafikdesigner gehabt, zwischen Schwarz und Weiß gibt es irgendwie 250 verschiedene Abstufungen dazwischen. Und wir müssen das als Dimension betrachten.
Genau, und das ist ja nur noch eine Ergänzung von mir dazu. Bei der Substanzkonsumstörung zum Beispiel von dem DSM-5 zum Beispiel, also das ist das Klassifikationssystem im amerikanischen Bereich, die amerikanische Psychiatrievereinigung. Auch da haben wir eher dieses kontinuierlichere diagnostische, und wir haben zum Beispiel auch Autismus-Spektrum-Störungen, wo man eher auch versucht, das etwas mehr kontinuierlich zu sehen. Und das hat, jetzt fragen sich vielleicht die Hörer, was hat das für eine Relevanz? Relevanz. Die Relevanz aus unserer Sicht ist, dass wir eben nicht nur kategorisieren in Richtung psychisch krank oder nicht krank, sondern dass wir einfach darstellen, wie das Leben auch tatsächlich realistisch greifbarer ist. Dass wir nämlich auch manchmal auch Depressivität haben können, dass es uns mal eine Woche lang aufgrund einer gewissen Geschichte vielleicht vorhergehend vielleicht auch nicht so gut geht, wir etwas weniger Antrieb haben, aber wir nicht gleich davon reden müssten, rein theoretisch, dass das eine Depression ist. Und Das macht damit auch das Spektrum, wer welche Hilfe erhält und wo man auch ansetzt, du hattest das mit Supportiv ganz am Anfang schon genannt, also wo wir auch nur beraten vielleicht kurz mit dabei sind, sodass es dann wieder ins Empowerment geht, sodass der Mensch einfach trotzdem bestärkter ist und das selbst wieder in die Hand nehmen kann. Ja. Und das hat eine größere Relevanz, weil wir den Menschen als Mensch dann weniger verlieren, sondern wir sagen, es gibt doch gewisse Zeiten und trotzdem sagen wir, der Mensch ist wertvoll, so wie er ist.
Genau, absolut. Und es gibt auch da im Bereich so der Stigma-Forschung so dann auch dieses Konzept des Continuum Beliefs, das heißt also, dass wir psychische Erkrankungen eben genau das, was wir gerade auch beschrieben haben, eher als Continuum betrachten. Und das ist auch eine Arbeit aus unserer Arbeitsgruppe, die da auch gut festgestellt haben, sobald wir dieses Konzept anwenden, dass eben wir das als Dimension verstehen, stellen wir auch fest, dass damit einfach auch Stigmatisierung ein Stück weit reduziert ist. Ja. Ne? Finde ich, ist ein ganz wichtiger Befund, wo uns das einfach auch klar ist. Wir dürfen nicht mehr in diese klassischen so Schublade XY rein. Das ist einfach ein großer Fehler, aber wir erleben das natürlich im alltäglichen Leben, wie schnell wir da irgendwie Leute kategorisieren, jetzt unabhängig von psychischen Erkrankungen, ganz schnell in eine Schublade schieben. Großes Problem. Was ich eben auch nochmal finde in dem Zusammenhang, glaube ich, wir müssen an der Stelle natürlich auch stärker, oder was hilft am Ende? Wir sind dann noch so bei dem Thema, was hilft dagegen, also gegen Stigmatisierung. Diese Dichotomisierung, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen aber eben auch was dafür tun. Also wir müssen Programme auf den Weg bringen, Kampagnen auf den Weg bringen, weil wir natürlich schon feststellen, dass in dem Zusammenhang so edukative Inhalte, also wenn wir Weiterbildung zum Beispiel machen, wo wir Menschen eben oder Personen, Berufsgruppen eben da auch stärker auch mal erklären, okay, was bedeutet denn das, Menschen auszugrenzen, zu diskriminieren, was bedeuten denn bestimmte Patientengruppen zum Beispiel, dass das natürlich auch einen Effekt hat, vielleicht auch Berufsgruppe, Hausärzte, dass das dazu führt, dass die weniger vielleicht auch Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen haben. Das ist eine wichtige Methode. Dann natürlich eine Methode, so dieses Protest, also aufmerksam zu machen auf Prinzip so Missstände. Wir kennen das irgendwie, ich glaube aus den 60er Jahren, Martin Luther King, der da ja eher vor allem auf die Problematiken mit dem Rassismus ganz stark auch hingewiesen hat. Auch das ist eine Methode, um aufmerksam zu machen, um auch eine stärkere Sensibilität zu ermöglichen.
Deswegen ist eben auch Kurt Krömer und sind auch die Beispiele aus der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung eben auch gute Beispiele.
Genau, total wichtig, weil am Ende, wenn jemand darüber spricht, macht er es greifbarer für die Menschen.
Ja.
So. Und da spielt natürlich auch rein, so dieser Kontakt, was wir auch vor uns schon mal hatten, Kontakt mit Menschen, die vielleicht so eine Erkrankung haben, um eben vielleicht auch festzustellen, also eigenes Beispiel mit Patienten mit einer Schizophrenie. Ich habe Kontakt gehabt und habe festgestellt, zum Glück, dass das alles, was ich mir da ausgemalt habe, überhaupt nicht so ist, nicht so im Ansatz. So, und das ist halt auch eine ganz wichtige, das ist auch gut untersucht, dass das eben Methoden sind, die helfen, das abzubauen, zu reduzieren. Aber eben auch, das hast du ja vollkommen auch richtig gesagt, eben dafür, dass eben Menschen sich auch in die Öffentlichkeit begeben und darüber sprechen, um halt wirklich das auch zu adressieren, zu präsentieren, damit Menschen da einfach auch ein Bild davon bekommen, dass es nicht nur dem kleinen Bürger irgendwie passiert, sondern es, ich meine, das macht ja trotzdem nochmal einen Unterschied, wenn eine medial bekannte Person so etwas sagt.
Ja.
So. Und Kurt Krömer hat das ja auch, der hat dann auch gesagt, und er musste dann, glaube ich, irgendwie so eine Tour irgendwie, glaube ich, absagen. Und hat dann am Anfang auch gesagt, ich kann doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie depressiv oder dass ich jetzt, dann haben sie es, glaube ich, irgendwie als Burnout, glaube ich, formuliert, wo er dann aber jetzt auch selber ja. so reflektiert sagt, naja, eigentlich, das war Quatsch, das war schon eine handfeste Depression.
Ja, so. Es ist ein Stück weit dann eben auch vor der öffentlichen Wahrnehmung einfach ähnlich, wie wir es bei Enke hatten, dann auch so die Frage, wie ich das dann deklariere. Und ein aktuelles Beispiel fällt mir noch gerade ein, ist ja Lena Meyer-Landrut.
Genau.
Also die mehrere Konzerte ja auch abgesagt hat und die das dann auch schon vorher sehr deutlich gemacht hat, dass eben dieses Star, also ein Star zu sein, beziehungsweise da auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu sein, eben auch dazu führen kann, dass Menschen einfach in depressive Phasen zum Beispiel reinrutschen. Also das, was man an Informationen hat. Ne? Man muss immer gucken, dass man das nicht überbewertet, weil man ja in den Menschen hier erstens nicht drinsteckt und auch nicht dran ist, aber dass das einfach zum Leben dazugehören kann.
Ja.
Und ich finde, du hattest die Medienkampagne, da gab es auch mal eine Medienkampagne, ist immer noch eine Sache, kein Täter werden, da gab es eben auch mediale Werbung zum Beispiel zu dem Thema Pädophilie, zum Beispiel, um darüber aufzuklären, beziehungsweise die Leute auch zu adressieren, die vielleicht dann mit diesem Problem auch merken, sie kommen dort an Grenzen. Pädophilie ist ein hartes Thema, ne? Und trotz allem ist es eben wichtig, dort auch Aufmerksamkeit zu schüren. Ne?
Ja. Und da sind wir natürlich auch wieder so bei dem Thema natürlich so strukturelle Hürden und Barrieren, weil du jetzt gerade das Thema Pädophilie angesprochen hast. Ich habe mich ja einerseits wissenschaftlich mal für eine Zeit lang damit beschäftigt, aber eben auch in der Praxis. Ich hatte mal zwei Patienten da mit pädophiler Neigung. Ein ganz, ganz, also schon ein Fall, der auch schon rechtskräftig verurteilt wurde, aber ein Herrn, der da Tendenzen für sich bemerkt hatte. Und Hilfeangebote, kein Täter werden, ist da ja eine Anlaufstelle. Die haben, ich glaube, 12 oder 14 Standorte in Deutschland verteilt, wo sich Patienten mit Tendenzen, aber noch nicht rechtskräftig verurteilt, anonym hinwenden können. Aber wir müssen natürlich trotzdem dafür sorgen, dass da noch viel, viel mehr Anlaufstellen irgendwie geschaffen werden, weil das natürlich auch ein, na, es ist ein hartes Thema, auch für uns Therapeuten, wo dann ganz viele auch erstmal sagen, nee, mache ich nicht.
Ja.
Traue ich mir nicht zu oder fühle ich mich nicht kompetent dazu, wie auch immer. Und wo wir natürlich auch selber mit unseren eigenen Vorurteilen, ich meine, wir erleben das ja vielleicht aus einer gesellschaftlichen Perspektive, wir erleben das aus einer Behandlerperspektive, vielleicht auch der ein oder andere aus einer familiären Perspektive, wenn man selber irgendwie Kinder hat. Und da hat man natürlich so eine Dreiteilung, wo man ja erstmal selber auch für sich so sortieren muss, was mache ich jetzt? Und aus meiner Sicht auch die Patienten, die brauchen Hilfeangebote, weil jeder Übergriff, der dadurch vielleicht nicht stattfindet, weil die sich in Behandlung begeben, weil die damit auch arbeiten mit der Symptomatik, das ist 1000-mal mehr wert, als überhaupt keine Angebote zu schaffen.
Und es geht in dem Kontext ja auch nicht darum, dass ich ein absolutes Verständnis dafür habe, was den Menschen irgendwie ausmacht, sondern mehr um den Verstehensprozess, dass ein Mensch, wenn er in die Therapie kommt, auch etwas ändern möchte. Ähnlich ist es ja auch bei Suchterkrankungen. Ne? Nur, dass eben bei der Pädophilie das auch gesellschaftlich vielleicht auch nochmal einen anderen Stellenwert irgendwo hat, weil ja die Konsequenzen einfach nochmal ganz andere sind als zum Beispiel bei Süchten. Aber eine persönliche Frage an dich an der Stelle. Ich empfinde dich unglaublich als so sehr an der Neutralität orientiert und auch sehr wertfrei, sehr tolerant. Hast du einen Tipp, was man machen kann, damit man diese Wertfreiheit dann auch in solchen Momenten wahren kann? Das finde ich ist immer so eine ganz wesentliche Frage, dass ich nicht wegrutsche und dann vielleicht den Mensch, der eigentlich die Hilfe auch möchte.
Ja, das ist... Ja, das ist eine, finde ich schon so eine ganz, also eine herausfordernde Frage einfach. Und also ich glaube, auch da müssen wir wirklich auch viel tun, aber ich glaube, da hilft es schon mal sehr, sich so im Alltag zu beobachten.
Ja.
Na, wir laufen irgendwie durch die Stadt und an manchen Stellen, na, wie schnell bewerten wir denn Menschen? Der ist irgendwie dick, die ist irgendwie dünn, ach, das rosa, pinke Kleid oder was auch immer hat sie da an. Und sich auch bei diesen so einfachen, so tagtäglichen Prozessen zu beobachten und versuchen da Achtsamkeit, also auch so ein Stück weit mit, also bewusst zu machen, okay, ich bin jetzt gerade wirklich in diesem Bewertungsprozess und ich verurteile oder kategorisiere da vielleicht jemand, was überhaupt nicht meine Aufgabe ist. So, weil ich laufe da durch und die Person kommt mir kurz in den Fokus rein, läuft weiter, also beurteile die Person und dann ist sie weg aus meinen Augen, aus dem Sinn. So, und was bringt mir es da an der Stelle, die Person zu verurteilen oder zu beurteilen? Ja, erstmal an dieser Beurteilungssache. Und ich glaube, wenn man, also mir hat das sehr geholfen, wenn man sich das bewusst macht, so dass man ganz schnell im Alltag bewertet und versucht dagegen eben auch so eine, wirklich auch so, nee, ich versuche jetzt eher zu beschreiben, dass also Person XY hat jetzt ein rosa Kleid und nicht in diesen, also auch so diesen, in diesem Stigma-Prozess, so diese, vielleicht auch so diese Bewertungskomponente rauszunehmen, wirklich erstmal nur zu beschreiben. Ich glaube, wenn man das auch regelmäßig übt, dann glaube ich, hat man auch erstmal wirklich so eine, ich will nicht sagen, so eine neutrale Haltung, aber ich glaube, dann gelingt es besser, einfach so diese Vorverurteilung. Und ich glaube aber auch nochmal an der Stelle, was ihm wichtig ist, sich mit diesen Themen wirklich auch zu beschäftigen. Also, ne, wir können das nicht vermeiden, mit bestimmten Themen uns immer so da rumzuschippern. Thema, ne, Pädophilie, wie auch immer, wir müssen uns damit beschäftigen. Und ja, es hilft an der Stelle eben auch für diese Stereotypisierung. Das will ich auch nochmal ganz deutlich auch sagen, wenn da jemand aktiv, offen damit umgeht, darüber spricht und auch sagt, so, auch wie Kurt Grömer, wie Lena, da einfach zu sprechen und zu sagen, ja, das gehört auch irgendwie dazu zum Leben. Das ist jetzt ein Bestandteil von mir und ja, sorry, ich kann da jetzt gerade nichts dafür, das ist jetzt gerade und dann sorge ich aber lieber auch gut für mich, indem ich vielleicht auch Auftritte absage, weil so können wir eben so diesen Stereotypen ein bisschen stärker einfach auch begegnen, weil wir dann eben sehen, okay, das sind Menschen, die sorgen aber auch für sich in dem Moment.
Und da fällt mir noch mal was ein, also nächstes Jahr ist ja dann 2025 und so ein bisschen haben wir auch im Verein, haben wir so jetzt den Blick auch auf die Selbsthilfe zum Beispiel. Und die Selbsthilfe sind ja auch so Gruppen, die sich treffen und die sich auch bestärken dahingehend bei einer gewissen Betroffenheit. Und ich hatte jetzt auch im Erzgebirgskreis, da arbeiten wir mit der Kontaktstelle auch ab und zu mal zusammen. Und es gibt eben auch für manche Störungsbilder zum Beispiel jetzt nicht eine spezifische Selbsthilfegruppe. Das haben wir vor allem für die Sucht. Aber zum Beispiel für sowas wie Angst oder auch wie Burnout oder wie Depression, also wie so vielleicht auch die Beanspruchungssituation im Leben zum Beispiel eher nicht. Deswegen finde ich das auch gut, dass wir immer wieder dran denken, auch wenn ich in der Betroffenheit bin, habe ich eine Eigenverantwortung, dann vielleicht auch zu schauen, Mensch, ich kenne noch welche und wir versuchen da auch Empowerment aufzubauen, indem wir sagen, wir probieren uns zusammen zu fügen, ne? Und zu sagen, wir nehmen das selber auch ein Stück weit in die Hand. Wir gehen das vielleicht auch offen an. Und das ist auch so eine Idee, dass man, das ist jetzt so eine Idee, die bei uns im Verein auch ein bisschen mit wabert für 25, zu sagen, wir versuchen mal die Selbsthilfe ganz bewusst auch mit zu stärken, weil das ja auch wiederum den Stellenwert einfach verstärkt von den Menschen, die in Kontakt sind zu ihrer
Total,
Betroffenheit.
total wichtig, Selbsthilfegruppen. Es gibt in Schottland die sogenannten Recovery Walks, das heißt also, da sind Menschen, die eben eine Suchterkrankung überstanden haben, die machen da so an verschiedenen Orten solche Recovery Walks, also, so, also ne, ich bin genesen, mir geht es auch gut, dass ich jetzt die Erkrankung erstmal so für mich gut stabilisiert habe. Und das ist ja auch so, okay, wir finden uns zusammen und wir zeigen eben auch, okay, es ist, und das ist auch etwas, was gegen natürlich dieses Stigma hilft, ne? Wir zeigen, es ist nicht so, jemand ist abhängig von einer Substanz und es ist er bis zum Lebensende. Das ist totaler Quatsch. Na, es gibt etliche auch Befragungen, dass eben Menschen zum Beispiel, die Kriterien für eine Abhängigkeitserkrankung haben, dass die zum Teil eben auch ohne Behandlung 10 Jahre später wieder in einem völlig normalen Modus auch leben. Das heißt also, wo diese Abhängigkeitserkrankung, wo die zwar die Kriterien 10 Jahre zuvor erfüllt haben, wo das aber, wo dann, ich glaube, 80, 70, 80% derjenigen, die 10 Jahre zuvor diese Kriterien erfüllt haben, die dann nicht mehr existent sind. Ohne Behandlung. So. Und ich finde, auch da müssen wir eben daran arbeiten, so dieses Label da auch völlig also so abzuwenden. Dass eben, und ich will da vielleicht nochmal so zwei Punkte, die mir jetzt dann auch noch wichtig sind, vor allem eben auch so diese strukturellen Barrieren und Hürden. Ne? Es ist, wir erleben das ja ganz viel, so diese strukturellen Barrieren, Thema so Homosexualität. Ne? Das galt lange Zeit als psychische Erkrankung, das galt lange Zeit auch als strafbar. Und jetzt, na, also nach ganz langer Zeit und nach ganz langen Kämpfen haben wir dafür eben auch gesorgt, dass das in die Gesellschaft auch gehört, genauso wie auch die ganze queere Bewegung. Das gehört dazu. Wir müssen uns oder wir sollten die Themen nicht irgendwie so völlig von uns wegschieben. Und ich glaube auch da, je mehr wir eben auch da versuchen, so drüber zu sprechen und auch Kontakt zu Menschen haben, die queer sind, die vielleicht eine andere Identität haben, anders benannt oder gelesen werden wollen, auch da können wir ein Stück weit auch Normalität entwickeln und auch nochmal so diese strukturellen Hürden, weil Thema mit Abhängigkeitserkrankung, da finde ich, stößt mir das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen so säuerlich auf, aber das ist natürlich so, vielleicht einfach so für die Behandlung. Ne? Wenn ein Patient die Kriterien einer Abhängigkeitserkrankung, zum Beispiel für Alkohol, erfüllt, so dann, und die Patienten aber aktuell noch konsumieren, dann haben wir natürlich in der Psychotherapie wegen dem Abstinenzgebot, das heißt also, dass wir natürlich nur langfristig an Dingen arbeiten können, wenn die eben nicht alkoholisiert sind und so weiter, dann haben wir nur eine bestimmte Stundenanzahl Zeit, wo wir dafür sorgen müssen, dass die Patienten sich vielleicht eine stationäre Behandlung begeben oder eben dann auch vor jeder Therapie na, pusten müssen, um zu zeigen, okay, ich bin nüchtern heute. So. Und das erleben wir bei kaum einer anderen psychischen Erkrankung. Müssen denn, wenn zu uns Patienten mit einer Depression kommen, müssen die uns da also zu jeder Sitzung nachweisen, wie traurig sie sind? Oder Angstpatienten, ne, dass das einfach eine Rolle spielt. Und da bauen wir natürlich auch strukturelle Probleme ein und auch Barrieren und Hürden. Weil sie am Ende, na klar, die können in eine stationäre Behandlung gehen. Da sehe ich dann eben auch für die Abhängigkeitserkrankung da eben Schwierigkeiten. Und dann ist es ja sehr häufig, das Suchtmittel ist weg. Und dann werden die Patienten sehr häufig, rutschen die dann meistens noch schwerer in eine Depression rein, weil sie vielleicht vorher konsumiert haben, um gewisse Probleme zu übertünchen. So, und wenn die dann natürlich nach 3, 4 Wochen vielleicht Entgiftungsbehandlung dann rausgehen und in so ein Loch fallen, weil sie keine Anbindung haben, naja, das ist total schwer. Das hat natürlich auch was mit der Selbstwirksamkeitserleben zu tun. Und wir wissen ja auch aus diversen Studien, je häufiger jemand so eine Behandlung abbricht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er die nächste Behandlung auch abbricht. So. Und da sehe ich einfach natürlich auch so strukturelle Problematiken der Versorgung.
Ich komme da gerade auf einen Gedanken, der mir jetzt irgendwann mal gekommen ist, den ich öfters auch mal so reflektiert habe, und zwar Leitlinien. Ich bin ja auch ein Fan, ne? Also wir sind evidenzbasiert. Du bist sicherlich auch ein Fan von Leitlinien, dass wir sagen, wir haben das, was evident ist, irgendwie zusammengepackt, und es sind diese durchschnittlichen Behandlungspfade, die funktionieren. Was aber durch die Leitlinien auch manchmal passiert ist, oder auch wie du sagst, in der ambulanten Therapie, dass es dort auch diese Gepflogenheiten oder Prinzipien gibt, wie du gerade beschrieben hast, dass wir die Individualität des Falls, die Flexibilität dann möglicherweise auch nicht ganz haben. Es ist gut als therapeutisches Rational das zu haben, aber gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dem Menschen zu entsprechen. Und wenn wir und auch so ein Behandlungspfad, den ich im Kopf habe, kann natürlich schon ein Raster sein, sodass ich einfach den Mensch, der eigentlich die Hilfe bräuchte und dort vielleicht noch den Alkohol gerade so noch irgendwie hat, und ich den auch irgendwie mit ausschleichen kann, ne? Also wo ich mehr Möglichkeit habe, dann diesen Mensch halt nicht zu verlieren. Ne?
Genau, und das, ich will nicht sagen oder damit sagen, dass so diese Regularien per se falsch sind. Ne? Also es ist schon sehr, sehr schwierig, natürlich mit Patienten zu arbeiten, die intoxikiert sind. Na, wie gesagt, ich habe da ja auch lange auf einer Suchtstation gearbeitet, und wenn die Patienten da neu aufgenommen wurden, dann vielleicht auch intoxikiert, auch nicht nur mit Alkohol, mit anderen Substanzen. Man lässt die dann erstmal sich die ersten paar Tage stabilisieren, auch erstmal so, dass die Substanzen so ein Stück weit vielleicht auch erstmal rausgehen, dass die eben nicht mehr da intoxikiert sind. Und das ist, also ja, wir brauchen natürlich schon diese Regularien, aber wir müssen es natürlich an der Stelle gut mit dem Patienten besprechen. Warum machen wir das? Warum musst du jetzt vielleicht jede Stunde ins Röhrchen pusten? Oder warum musst du zum Hausarzt und dir da das Blut abnehmen lassen, um das zu analysieren? Na klar, weil es diese Regularien gibt, aber wir müssen natürlich an der Stelle eben auch das gut den Patienten vorbereiten dafür, für diese Aufgabe, und nicht einfach sagen, das sind meine Rahmenbedingungen, das muss jetzt passieren, ansonsten gibt es keine Therapie. So, weil wir müssen natürlich auch die Selbstwirksamkeit erleben der Patienten damit einfach auch stärken. Und nicht so diese Verantwortung, was ich ganz am Anfang ja auch, wir stigmatisieren, weil wir dein Verhalten blöd finden, und erst wenn du dich anders verhältst, dann bist du wieder so willkommen in unserer Gruppe. Und wir müssen natürlich auch Patienten in so einem Setting da auch mehr stärken, Und da eben auch auf dieser professionellen Ebene mit diesen Labels und diesen Stigmatisierungsbegriffen und so weiter umgehen. Und da komme ich jetzt noch so zu meinem letzten Punkt, den ich auch nochmal extrem wichtig finde, ist natürlich, dass wir auch versuchen, auf unsere Sprache zu achten, so im Tagtäglichen. Ne? Es gibt in der Arbeitsgruppe um Georg Schumerus, die haben da auch, weil natürlich auch so Abhängigkeitserkrankungen für ihn, für Georg Schumerus, da auch ein großes Thema ist, also das ist einfach auch ein Herzensthema für ihn, haben die dann auch später mal zu einem so eine Art Medienleitfaden. Das heißt also, wie adressieren wir denn Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung? Und ich sage ja auch die ganze Zeit Menschen mit Abhängigkeitserkrankung und sage nicht, das ist ein Suchti, das ist ein Trophy oder das ist ein Alki. Ja, so, weil das macht natürlich in der Sprache schon auch was aus. Weil wir eben, wenn wir sagen, so, der ist ein Alkoholiker, was machen wir denn? Wir labeln oder wir nehmen dieses Label und machen das wirklich so, wir setzen dem das drauf als Person. Ja. So, und dann ist die ganze Person jemand mit einer Alkoholabhängigkeit, der ist ein Alkoholiker. Obwohl, und das ist ja auch nochmal so dieser Punkt, dass ja dieses Individualisierte, der Mensch ist nicht nur die Abhängigkeit, sondern er hat einfach auch noch ganz andere Bereiche, die natürlich auch total wichtig sind. Mhm. Und was wir natürlich dann machen, wenn wir das so umschreiben, also sinnvoller umschreiben, ein Mensch mit einer Abhängigkeitserkrankung ist was ganz anderes wie das ist ein Alkoholiker.
Ja.
So, wir müssen natürlich auch so auch verstehen, auch gerade beim Alkohol gibt es so einen Begriff wie Kokainiker oder Crystal Meffler, also als Begrifflichkeit, nein, und damit heben wir natürlich so dieses Thema mit, also wie wir unsere Sprache einfach formulieren, geht genau in die Richtung. So, und es geht mir auch nochmal wichtig, jetzt auch beim Thema so Abhängigkeitserkrankung, die Menschen sind per se nicht immer eigenverantwortlich schuld daran, dass die in so eine Abhängigkeit vielleicht auch geraten. Es gibt auch Beispiele, wo kritische Lebensereignisse dazu geführt haben, dass die eben vielleicht auch konsumiert haben, obwohl die vielleicht vorher nie großartig irgendwas damit zu tun hatten. Und ich finde, das ist eben, wir müssen da auch ein Stück weit weg so von dieser Schuldsache. Ne? Wir wissen das, da auch nochmal einen herzlichen Gruß an Udo Rudolf aus Chemnitz, da bin ich gut sozialisiert worden, was die Attributionstheorie betrifft. So, und wir wissen natürlich schon, wenn wir Personen eine hohe Eigenverantwortlichkeit zuschreiben, dass das die Konsequenz hat, dass wir weniger Mitleid mit denen empfinden, dass wir mehr Ärger gegenüber den Personen empfinden und dass wir denen auch weniger Hilfe anbieten. Mhm. So, und das müssen wir natürlich auch aus unseren Köpfen rausbringen, dass es wirklich auch mehr darum geht, zu differenzieren. Also eigenverantwortlich, ja, nein, in welcher Form. Mhm. Und da müssen wir ganz genau einfach drauf gucken und das versuchen eben auch zu gerade zu rücken. Also das ist, glaube ich, für mich einfach auch nochmal wichtig, dass wir nicht per se Menschen verurteilen oder jetzt auch medial, wenn jetzt irgendwie eine Person da eine Menschenmasse fährt, sofort irgendwie, der war psychisch krank, ne? Oder der ist paranoid schizophren oder was auch immer. Da müssen wir einfach aufpassen, weil das natürlich auch in der Berichterstattung Dinge sind, die natürlich so eine Patientengruppe sofort in Verruch bringt.
Ja, das stimmt.
So. Und deswegen da auch nochmal, finde ich, so dieses Thema, wie gehen wir denn in den Medien um? Und dieser Medienleitfaden, der ist auch zugänglich, der ist jetzt auch nicht, ich glaube, er hat 20 Seiten, aber das ist eben nochmal ganz wichtig, auch nochmal die Do's and Don'ts. Mhm. Also das, was wir nicht machen sollten, eben, das ist ein Alkoholiker, sondern eben zu sprechen davon. Das ist ein Mensch mit einer Abhängigkeitserkrankung, weil das uns natürlich auch in der Wahrnehmung die Möglichkeit gibt, andere Bereiche zu erkennen.
Ja.
Die eine Person vielleicht auch als Ressourcen mitbringen.
Ja.
Ne? Also ich meine, nicht per se sind alle Männer gewalttätig, alle Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung gewalttätig, das ist nicht so.
Ich denke da nur an die Menschen, also vorhin hatten wir Borderline, wir nennen es mal beim Namen die emotional instabile Persönlichkeit zum Beispiel, das sind ja auch Menschen, die auch bei den positiven Emotionen unglaublich intensiv wahrnehmen können, man kann sehr gute Zeit auch haben Und das sind Menschen, die häufig auch ein sehr großes Feingefühl für andere Menschen mit haben, ja, und sich reinversetzen können und empathisch sind. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch, was so die Wertehaltung angeht, glaube ich, etwas, wo wir sagen, also klar, es geht darum, jemanden zu unterstützen, und es geht darum, aber auch diesen menschlichen Blick nicht zu verlieren, dass das eine Person ist mit Stärken.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, aber das ist etwas, wo wir alle dran arbeiten müssen. Wir müssen es also mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wir müssen aber auch so diesen Diskurs auch für uns als Fachperson ganz klar auch hinbekommen. Und es geht ja auch zum Beispiel schon mal los, weil ich mich damit jetzt auch sehr intensiv beschäftigt habe, Klassifikation psychischer Erkrankungen hinsichtlich einer maskulinen Identität und femininen Identität. Das heißt also, wenn man da Personen fragt, die eine Liste an psychischen Erkrankungen vorlegt und sagt so, okay, sortieren Sie das mal bitte, ist es eher eine männliche Erkrankung, die mehr bei Männern sind, oder ist es eine, die mehr bei Frauen sind? Und auch da finden wir Unterschiede, dass eben sowas wie Abhängigkeitserkrankungen, wie Pädophilie, impulsive dissoziale Persönlichkeitssymptomatiken, dass das eher Dinge sind, die bei Männern zugeordnet werden, und dass eben dann so Sachen wie Depression, Angsterkrankungen, vielleicht auch so Borderline-Erkrankungen dann eher so zu Frauen zugeordnet werden oder der weiblichen Identität. Und das hat natürlich auch total Auswirkungen, wenn man im Prinzip da auch so ein Bild hat, dass bestimmte psychische Erkrankungen bestimmten Rollen zugeordnet werden. Na, wir sehen das ja bei Alkoholabhängigkeiten. Vielleicht das noch als letzten Satz, gerade was so diese Geschlechterunterschiede betrifft. So, wir sehen schon, dass Männer tendenziell bestimmte psychische Erkrankungen schon stärker stigmatisieren. So, das ist ein Befund, den sehen wir schon. Aber wir sehen auch so diese Geschlechterunterschiede, gerade in der Versorgung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, dass eben zwar häufiger Männer das Verhältnis ist stärker zu Männern, dass die eine Abhängigkeit entwickeln. Wir sehen da natürlich auch, dass Männer sich dann häufiger in Be Behandlung begeben, und die Frauen aber eben nicht so stark. Das fällt ihnen total schwer, weil es vielleicht einfach auch so ein gesellschaftliches Thema ist. Ne? Also weil, oh Gott, jetzt eine Frau, die jetzt mit einer Abhängigkeit sagt, das könnte ich mir ja nie vorstellen. Doch, es ist so. Und wenn man so die Untersuchung anguckt, sehen wir eben auch, dass Alkoholproblem eben auch nicht zwangsläufig was mit Bildung nur zu tun hat, sondern wir sehen eben auch, dass auch höher gebildete Menschen da auch stärker zum Alkohol zum Beispiel auch greifen. Und dass es da an der Stelle zwischen Bildungsgrad nicht so wirklich diese Unterschiede gibt, sondern eher dann natürlich der Unterschied so in der weiteren Versorgung. Dass natürlich dann Menschen mit einem höheren Bildungsgrad vielleicht eher gucken, okay, ich begebe mich in die Behandlung, und es wird vielleicht besser als jetzt vielleicht auch Menschen mit einem eher niedrigen Bildungsgrad oder schwachen Bildungshintergrund, wie auch immer. Also na, wir sehen, also na, ich glaube, es ist einfach, es wird, glaube ich, deutlich, das ist ein großes Thema. Für mich war das am Anfang, als ich das erste Mal damit so in Berührung gekommen ist, überhaupt kein Thema oder ganz wenig, oder ich habe diesen Begriff nicht für mich so in den Mund für dieses Thema genommen. Und ich glaube aber jetzt auch jetzt mit der Folge sehen wir, glaube ich, was für dramatische Auswirkungen das auch hat. Ja, und das kann ja eben auch bis dazu führen, dass Menschen sich suizidieren. Thema Robert Enke. Wo dann gewisse Dinge vielleicht einfach so unter den Teppich gekehrt werden, nicht klar benannt werden, und dann am Ende alle Menschen vielleicht auch empört sind. Wie konnte denn das passieren? Und das finde ich ist einfach, also wir müssen, also, und das ist vielleicht auch nochmal meine Message, also wir müssen uns im täglichen Leben damit auseinandersetzen, wir Profis müssen uns auseinandersetzen, wir müssen mehr das auch in die öffentliche Wahrnehmung reintragen, und auch da, es müssen, glaube ich, auch da mehr Menschen wirklich da auch Öffentlichkeitsarbeit leisten, um das Thema ranzubringen. Kurt Krömer, ich glaube, da müssen noch viel mehr Menschen des öffentlichen Lebens, damit einfach auch so eine Sensibilisierung und Wahrnehmung auch für die breite Gesellschaft auch entsteht. Und trotzdem ja auch nochmal, was du vor uns auch gesagt hast, mit dem Thema strukturelle Sachen, natürlich Selbsthilfegruppen. Ja? Das ist ein erstes auch Element, wo wir Menschen auch zusammenbringen. Wir wissen da ja auch, dass Gruppentherapie oder Gruppensettings super funktionieren. Dass es ein ganz toller Anhaltspunkt ist, weil eben die Menschen, die da hingehen, die wissen, ja, der oder die hat ähnliche Sachen wie ich erlebt.
Ja.
Die hat ein Gefühl, wie es mir vielleicht auch geht. Und sie ist vielleicht schon, oder er ist vielleicht schon einen Schritt weiter und kann mir vielleicht auch helfen, da ein bisschen die Kurve zu kriegen oder so ein bisschen erstmal so ins Tun und Handeln zu kommen. Also es ist ein hochkomplexes Thema, aber ich glaube, ein extrem wichtiges.
Du hast gleich den letzten Satz zum Abschluss der Folge. Ich würde gerne noch eine kurze Abmoderation machen. Und zwar nehme ich so ein bisschen auch mit und ich glaube, das würde ich nochmal highlighten. Du hast ganz viel am Ende schon ins Fazit mit reingebracht, finde ich ganz großartig. Ich glaube, sich zu interessieren, nachzufragen und auch offen zu sein dafür, dass es auch andere Sichtweisen und auch andere Lebenswege gibt, die dann auch dazu führen können, dass man in eine Krise reinrutschen kann. Das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches, woran wir uns immer mal wieder dran erinnern könnten. Und sensibel zu sein dafür, dass es Menschen, ich finde, es hat auch was mit Demut zu tun, dass es Menschen eben nicht so geht wie einem selbst und dass man sich das durchaus erklären lassen kann, weil wir diesen Kontakt brauchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie gesagt, letzter Satz ist deine. Ich bedanke mich bei dir fürs Kommen. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du die Komplexität so hast runtergebrochen und ich finde unglaublich, wie du das Wissen auch so von ganz verschiedenen Stellen zusammengeführt hast. Das war ein bisschen auch eine Erinnerung an, du hattest jetzt Professor Rudolf auch mit erwähnt, ne? Auch ans Studium, weil Professor Rudolf ist so eine Ikone, die wir alle auch irgendwie erlebt haben und das ist schon sehr cool, Udo da auch so vor Augen dann zu führen, weil das eben genau die Anwendung auch von diesen psychologischen Grundlagen in die Praxis ist und da möchte ich mich bedanken, dass das so wunderbar mit dir funktioniert hat zum Tag der psychischen Gesundheit und jetzt dein Abschlusssatz, wenn du möchtest.
Oh, das ist, glaube ich, schwierig, das alles, auch gerade so meine Gedanken jetzt auch nochmal so zu rekapitulieren, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, in einen Satz irgendwie zu bringen. Ich glaube, wir müssen wirklich auch uns selber hinterfragen, wie wir im täglichen Leben so oder durch das tägliche Leben einfach auch gehen. Wir müssen da wirklich auch aufpassen, dass wir nicht so stark in diese Bewertungen auch reingehen, auch völlig losgelöst vielleicht von psychischen Erkrankungen, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, da auch mit weniger Stress einfach so durch das Leben auch zu gehen. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, aber wir müssen uns da alle hinterfragen und da nehme ich mich auch als sowohl als Mensch der Gesellschaft, als Professioneller im Sinne der Psychotherapie, aber auch als Wissenschaftler und auch als Lehrperson nehme ich mich da auch voll mit in die Verantwortung. Also wir müssen da alle an einem Strang ziehen, damit es uns irgendwann mal auch gelingt, dass das Thema gut positioniert ist in der Gesellschaft und dass wir gute Angebote haben und es eben nicht mehr so ein heikles Thema ist, dass man sich wegen der Psyche nicht traut, irgendwie vielleicht auch nicht mehr zur Arbeit gehen zu können, sich krank schreiben zu lassen. Das ist ja auch nochmal so ein Hemmnis. Also wir müssen alle, glaube ich, was dazu tun und einen Beitrag leisten.
Genau, mir fällt noch ein Satz ein, nämlich Bewertung beginnt bei mir selbst, wie ich nämlich Stigmatisierung vorbeugen kann. Also liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast, eine sehr, sehr spannende Folge. Alles, was wir in Shownotes reinpacken können, machen wir. Wir danken fürs Zuhören. Nehmt vielleicht einen Gedanken auch mit. Wir hören uns beim nächsten Mal und wünschen eine gute Zeit. Bis dahin.
Danke, ciao.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.